Jonas, Alper, wir sind ja hier in einem Podcast, ne?
Ja.
Da habe ich mir gedacht, wir machen mal heute was, ein bisschen was für die Ohren.
Okay, das ist gut.
Und zwar
in so einem Podcast.
Prinzipiell gut.
Ja. Ja, es gibt ja auch die Videoebene, aber es gibt ja viele Leute, die hören. Da dachte ich so, hey, wir müssen mal wieder was für die Ohren machen. Deswegen habe ich ein kleines Quiz vorbereitet.
Wir reinigen jetzt eure Ohren.
Wir reinigen eure Ohren. ASMR Time. Nein, es ist einfach nur ein ganz simples kleines Quiz. Und zwar habe ich ein paar Geräusche vorbereitet aus Filmen.
Ja.
Und ihr buzzert bitte. Ich habe euch da Buzzer hingelegt.
Ja. Können wir einfach, die sind vor uns zusammen mit den Füßen buzzern.
Das können wir auch mit den Füßen machen.
Ich habe schon gesehen, dass da zwei Buzzer stehen.
Ja.
Und ich habe schon gesehen, dass da nicht mein Lieblingsbuzzer dabei ist. Deswegen habe ich mir den Lieblingsbuzzer hier genommen. Ich bin der Hund.
Ich bin das Hühnchen.
Sehr gut, sehr gut.
Wie lange, seit wann haben wir diese Buzzer?
Die haben wir.
Die sind noch relativ, also. Boah, was viele Leute nicht wissen, dieses Jahr gehen wir so in unser 10. Filmbesprechungsjahr auf YouTube.
Für über 10. In den sozialen Medien. Ja,
bald haben wir 10-jähriges Jubiläum. Und ich glaube, das ist noch von Cinema Strikes Back.
Ah, ja.
Früher haben wir auf ein Herz draufgehauen, was überhaupt
das
Sinn ergeben hat.
Das ist noch
ergeben
von Cinema Strikes Back?
Filmfabrik.
Okay, also diese Buzzer sind mindestens 6-7 Jahre alt. Schön.
Ja, und ist so lange die gleichen Batterien drin, oder?
So lange begleite ich
und die wechselt. Tatsächlich, ich leide die manchmal meiner Freundin aus, die nimmt die dann mit in die Schule und dann hauen die Kinder da drauf.
Dachtest du an irgendwas Perverses?
Irgendwas Weirdes. Irgendwas Weirdes. Okay. Das ist Jonas.
Ja.
Sexy Time.
Ich dachte, du sagst Nice Cock. Das hätte so viel besser gepasst.
Nein. Ich musste da jeweils die Batterien rausnehmen, weil die ja ausgelaufen sind. Dann musste ich das
reinigen.
Putzen und neu reinmachen.
Aus dem Buzzer oder aus deiner Freundin?
Nein, es geht nicht mehr.
Der hat den Buzzer kaputt gemacht.
Okay.
Ich nehme doch das Pferd.
Das Pferd.
Ja, okay.
Der
eine Buzzer war auch kaputt. Sorry, dass ich dieses Gespräch so derailed habe. Wir haben jetzt wahrscheinlich eh schon ein paar Leute verloren. An alle anderen, die geblieben sind. Ihr seid unsere Leute.
Ja, ihr habt zum ersten Mal in eurem Leben davon was gehört, dass man Buzzer putzen kann.
Starten wir rein.
Ja,
es ist wirklich ganz simpel. Ihr buzzert, sobald ihr wisst, welcher Film oder Franchise es ist. Ja, es gibt ja auch. Ne, also manchmal kann man nicht so genau explizit sagen, wo es herkommt.
Marius, aber wenn da nicht die seismische Bombe drin ist, dann bin ich richtig sauer.
Du kannst sauer werden. Es ist super simpel, meiner Meinung nach.
Serien, sind die auch dabei?
Nee, also Serien sind nicht drin.
Was ist mit Opern?
Dokus?
Nee. Dokus? Nee, Dokus, noch nicht dran, was wäre immer interessant.
Okay.
So, Vulkan von Werner Herzog hier.
Let's go.
Okay, lass mich mal schauen. Okay, das erste Geräusch, es gibt jeweils einen Punkt und es gibt 10 Stück und wer die meisten Punkte hat,
der
gewinnt das Quiz.
Und?
Ehre.
Achso, es geht um nichts, ja dann.
Es geht um saubere Ohren.
Ich habe schon mal deine Ehre gewonnen.
Die habe ich schon so oft verloren auf diesem Kanal.
Okay, dann hoffentlich funktioniert das jetzt hier. Und woher stammt dieses Geräusch?
Wer war schneller?
Und? Alper.
Also, das war Godzilla.
Ja, ist richtig.
Ja,
also nein, das ist falsch.
Was?
Das ist falsch.
Oh, dachtest du auch Godzilla?
Ja. Aber danach kam Godzilla, oder?
Danach kam doch Godzilla.
Ja, soll ich es euch nochmal vorspielen?
Dieses Spiel. Jurassic Park.
Das ist richtig.
Ja.
Danach kam doch Godzilla.
Das hab ich auch gedacht, aber das ist das andere.
Ist zufällig das zweite direkt angelaufen?
Ja.
Ich wusste es!
Okay, aber was ist das nächste Geräusch? Jonas.
Das ist Star Wars. Das ist ein TIE Fighter.
Das ist korrekt.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, da war ich nicht so schnell im Kopf.
Okay. Das nächste. Also es steht 2-0. Für Jonas.
Du hast jetzt gerade Godzilla übersprungen, oder? Weil ich habe im Kopf, jetzt kommt jetzt Godzilla oder nicht?
Es gibt es nur 9.
Das ist schon schwieriger.
Was?
Spitznummer.
Machst du es nochmal?
Alper.
Ich rate und probier's mal mit Alien?
Ja, sicher? Willst du mal hören?
Willst du nochmal?
Ist nicht eher eine Anaconda? Nee, es ist Alien.
Es
ist ein Xenomorph. Ja. Richtig. Okay. Dann. Also es steht 2-1 für Jonas.
Ja, das war jetzt Godzilla.
Richtig.
Was war deiner wirklich vor meinem?
Ja, ich glaub schon. Ich bin hinter der Kamera. Bitte ein bisschen mit drauf achten, wer zuerst drückt. Okay, damit steht es 3-1.
Ja.
Und jetzt möchte ich wissen, was ist das für ein Geräusch? Alper.
Ich habe keine Ahnung, aber ich habe so ein gehört, was so sehr nach Roboter oder sowas klang. Ich rate mal Terminator.
Das ist falsch.
Schade.
Jonas?
Terminator 2.
Nein, jetzt würde es als 1 senden.
Ich dachte Franchise.
Du, ich sag mal so, du warst nicht so weit entfernt.
Aber
dein Gedanke war richtig.
Ja.
Kannst du es nochmal abspielen?
Ja.
Ja. Ich gebe mal einen Tipp, es ist ja ein bisschen langsamer.
Das höre ich.
Na?
Ach so, ah, okay, es ist ein anderes. Ich dachte an die Aktion, die mit diesem Geräusch verbunden ist, und ich habe jetzt erst gecheckt, es ist was anderes, als ich dachte.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ich dachte,
das könnte so eine deutsche Behörde sein.
Ja, ich dachte, ein Roboter schlägt auf irgendwas.
Okay.
Ja. Aber es ist, okay. Das ist es nicht.
Jonas.
Dann sage ich mal Robocop.
Das ist richtig.
Oh,
es ist, ja, dieser, das, ist das Gehen. Es ist das Gehen.
Geht.
Es geht, genau.
Ja, ja.
Genau.
Mist.
4-1
nicht
für
schlecht.
Jonas mit den besseren Ohren. Die sind noch ein bisschen jünger, ne? Die Jonas.
Das stimmt.
Ich habe Tinnitus. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist.
Und ich höre hohe Frequenzen nicht mehr.
Okay. Dann möchte ich gerne wissen, was ist das? Jonas.
Star Trek.
Weißt du doch, was es ist?
Beam.
Das ist korrekt.
Nicht schlecht.
Das ist 5-1.
Boah.
Das so. Quiz gefällt mir.
Deutsch-brasilianische Verhältnisse bald.
Was ist das?
Wow.
Nein! Also, muss ich den Film sagen?
Nein.
Das ist Owen Wilson.
Das ist richtig.
Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut.
2-5.
Den Gag mit dem Fußball habe ich verstanden.
Sehr gut, Jonas.
War ja 7-2.
WM 2014.
7-2?
7-1?
1.
Gut. Nächstes Geräusch. What is this? Jonas?
Das ist nicht dein Ernst?
Ist das Indiana Jones?
Nein!
Was?
Ich hab eine Peitsche.
Was?
Ich wollte einfach schnell sein.
Das ist okay.
Willst du raten oder soll ich mal abspielen?
Ich bin mir nicht. Der hat so schnell gebuzzert, ich habe das gar nicht richtig gehört, aber es war auf jeden Fall irgendwas Maschinelles und nicht Peitsche.
Ich
das
drück
ist mal. Indiana Jones 6 und ein Cyborg ist.
Genau.
Drück nochmal. Alper.
Star Wars.
Nein, das ist leider falsch. Ich gebe mal einen Tipp. Es ist nicht das bekannteste Geräusch aus dieser Filmreihe, würde ich sagen.
Okay.
Aber schon präsent.
Aber du hast jetzt schon bei jedem Geräusch ein anderes Franchise-Film-Ding genommen.
Ja, es ist jetzt nicht
doppelt. Nicht nochmal.
Sonst hätte ich auch Star Trek gedacht.
Vielleicht. Nein, ich mache nochmal.
Nochmal. Ist es Ghostbusters?
Nein.
Ah, was ist das denn?
Komm, dann. Battlestar Galactica.
Nein.
Yo.
Nein, okay. Ihr kommt nicht drauf, soll ich euch verraten?
Nee, dann gib uns Tipps.
Okay,
oder spiel es doch einmal ab.
Okay.
Spiel's doch einmal ab.
Da wird etwas aktiviert gerade.
Yeah. Ich dachte erst, es wäre vielleicht. Ein Lichtschwert, vielleicht ein Protonenpäckchen oder hier der.
Der Dingsi.
Der Dingsi.
Oh.
Das war, ich hab grad nicht hingehört. Verdammt.
Da war so Bing Bing.
Ein Bing Bing.
Okay, ich gebe euch einen Tipp.
Ja.
Es gab heute schon mal eine Antwort.
Ja.
Da überschneidet sich was im Franchise irgendwann. Alper.
Predator.
Ah, okay. Es ist die Heat Vision tatsächlich, wenn die ganz am Anfang im ersten Teil angeht.
Ja.
Und dann sieht er quasi diese
Tarnung. Ah, das bekannteste Geräusch ist: I'm the Predator!
Hallo, I'm the Predator!
Das ist korrekt. So, damit, was Alper, der hat 3-5.
Ah, ist schade, dass wir so lange gebraucht haben für Predator. Aber ich habe Predator auch wirklich lange nicht mehr gesehen, muss ich dazu sagen.
Ja.
Dann möchte ich jetzt. Zwei haben wir noch. Was ist das für ein Geräusch? Alper.
Ghostbusters.
Sicher?
Ja.
Das ist Predator 2.
Nein, das ist Ghostbusters. Ist
Wenn wir genau hin.
Ja.
Ja, das sind die
Protonenpäckchen. Da kannst du mich nachts um drei wecken. Das kenne ich. Ja.
Das sind die Protonenpäckchen. Und jetzt gibt's noch ein letztes.
Ein letztes, warte, wie viel steht's?
4-5.
4-5. Oh. Das ist jetzt entweder lose oder no one wins. Okay, ich bin gespannt. Das ist das Schwerste, finde ich.
Wenn es 5-5 ist, musst du einfach so impromäßig.
Okay, dann muss ich noch eins machen. Okay.
Mit dem Mund.
Ich überlege. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das Leute aus dem Team nachmachen lasse, die Geräusche, aber da war es ein bisschen zu spät. Okay, das letzte Geräusch. Ich finde es sauschwierig.
Wir haben doch schon mal Godzilla gesagt, aber.
Ja, aber vielleicht ist es ein Kaiju aus Pacific Rim.
Das ist leider falsch.
Schade.
Jonas?
King Kong?
Nein. Was?
Ja, aus dem King Kong-Franchise. Kong Skull Island.
So aus dem Franchise, aber so. Ihr liegt schon mal nicht falsch mit der Größe.
Okay. Okay. Das ist schon mal eine Hilfe. Wir liegen nicht falsch mit der Größe.
Ich gebe noch einen Tipp. Ich mag den Film nicht.
Du magst den Film nicht?
Ich muss ihn nur mal gucken. Und es ist auch ein Franchise. Ein Surprise-Franchise.
Ein Surprise.
Oh.
Oh, ich stehe gerade so auf dem Schlauch.
Alper.
Anhand deiner Tipps, nicht anhand des Geräuschs.
Fluch der Karibik?
Nein. Das ist nicht der Kraken. Das ist nicht der Kraken.
Ja, weil du magst, ich weiß, dass du Fluch der Karibik berühmterweise nicht magst.
Surprise-Franchise. Shit.
Wenn ihr wisst, was ist, werdet ihr das verstehen, warum es ein Surprise-Franchise ist.
Ein Surprise-Franchise.
Ja, Pacific Rim war schon ein guter Tipp da.
Irgendein Film, der einen zweiten Teil bekommen hat, wo man es nicht erwartet hat.
Ja, aber Marius mag Pacific Rim 1.
Ja, okay.
Aber 2 halt nicht.
Ja, niemand mag 2. Wer mag 2?
Niemand.
Scott Eastwood mag Pacific Rim Uprising. Das ist der.
Da gab es noch einen Ein Surprise-Franchise.
Soll ich noch einen Tipp geben?
Ja, bitte.
Found Footage.
Nein! Alper. Nein!
Cloverfield.
Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Okay. Und Surprise, weil es wurde ja auf einmal. Dieser Film ist jetzt auch Teil des Cloverfield-Franchises.
Dieser Podcast ist jetzt auch das Teil des Cloverfield.
Ja, das ist korrekt. Damit steht es 5-5.
Oh, okay, gut aufgerollt.
Ich muss mir ein Geräusch ausdenken.
Mhm.
Ja. Boah, das muss ich.
Marius.
Nee, pass auf.
Boah, das ist. Oh, Gott, okay, es geht schon los. Ich war gar nicht vorbereitet.
Okay, lass mich kurz nachdenken. Boah, es muss ja doch auch im Franchise kommen, was ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Druck ist hoch. Okay. Alper.
Das ist ein Lichtschwert.
Das ist richtig.
Star Wars.
Das ist richtig. Und weil es so viele Star Wars-Filme gibt, darf es auch zweimal geben.
Was für ein.
Wow.
Comeback.
Wow, ja, 6-5.
Von 5-1 auf 6-5.
Herzlichen Glückwunsch.
Dann hat Marius plötzlich die alten Sachen genommen, die ich nicht kenne.
Ich hab richtig Classic gemacht hier.
Ja. Ach, schön.
Ich hatte noch überlegt, den Gremlin reinzunehmen, wie er singt und sowas, aber das war richtig schwierig zu finden, auch, dass es gut ist.
Aber gutes Lichtschwert. Das war, das sehr leicht zu erkennen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Das klingt nach einer Kategorie für unser Quiz für eine Handvoll Donuts.
Ja.
Das übrigens nächste Woche in die nächste Runde geht.
Nice.
Sollen wir gleich dazu noch mehr verraten?
Ja, ein bisschen, kleinen Appetizer
bringen. Ja.
Dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Wir spielen heute nicht nur, wir reden heute auch über Serien, Filme, die wir gesehen haben, über Comics, die wir eventuell gelesen haben. Dann geht's heute um ein riesengroßes Franchise, James Bond.
Ja.
Das hat nämlich quasi das Haus gewechselt.
Mhm.
Ist jetzt bei Amazon. Und wir reden über die Starts der Woche. Da haben wir einen Film. Da geht es um einen vierten Teil. Oh, und das Böse im Kino. Und und was war das letzte?
Das Böse.
Und nicht und ein Musiker-Biopic.
Dieses Böse im Kino ist echt ein Film, den ich draußen den Leuten nochmal empfehlen möchte. Will ich nur jetzt schon mal spoilern. Für alle Horrorfans gibt es heute was richtig auf die Fresse.
Und ich will auch noch spoilern, ich habe den gestern Nacht noch angeschaut.
Oh, geil. Da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Aber
ich hoffe, ich glaube, wir gehen ein bisschen auseinander, aber.
Ja, tatsächlich. Nee, ich bin auch. Kommen wir gleich dazu.
Mhm.
Ich kurz noch zu nächster Woche und für eine Handvoll.
Ja, bitte.
Wir haben eine kleine Überraschungsfolge. Wir haben nochmal den gesamten Spieß einmal umgedreht. Und ich finde, es ist eine sehr tolle Folge geworden.
Ich überlege gerade, wenn du halt so einen Spieß drin hast und drehst ihn komplett um, dann richtest du ihn ja auf dich selber.
Ja, und genau so hat es sich angefühlt, das zu moderieren.
Wollen wir schon verraten, was es ist? Weil ich meine, wir werden es ja wahrscheinlich durch Thumbnail und Titel auch verraten, oder?
Da wird es drin sein.
Was das Witzige halt ist, dass die vier Contestants, also Lenny, Xenia, Marius und ich, dass wir bis zum Dreh so 3 Wochen wussten wir nicht, was passieren wird.
Absolut. Und ich hatte da ein Experiment gewagt und es ist, finde ich, sehr geglückt.
Ja. Die Leute draußen können es ja schon wissen, denn du hast ja da was mit Instagram gemacht.
Ja, nee, da habe ich so getan, als wäre das irgendein Podcast.
Oh, aber vielleicht,
ja, vielleicht kann man damit eine oder andere sich schon denken können, da ist vielleicht etwas im Busch.
Ja.
Und da war was im Busch, denn wir haben für eine Handvoll Donuts in einer völlig neuen Edition gespielt, nämlich in der Familienduell-Edition. Und leider sind wir drei in einem Alter, man kann nicht mehr davon ausgehen, dass Leute Familienduell kennen, weil es, glaube ich, in Deutschland schon lange nicht mehr läuft.
Das gab ich gerade mal auf Sat.1 Gold oder sowas. Boah. Keine Ahnung. Oder irgend so einem Fünftsender mit so einem Werner Schulze-Erdl. So
Werner fucking Schulze-Erdl. Absolute Legende, der Typ. Ich habe den immer geliebt.
Der hat nur Familienduell.
Der war Schauspieler. Und der hat auch sein Alter immer verheimlicht. Der war in Wahrheit irgendwie 4 oder 5 Jahre älter, als er wirklich
wie 18
angegeben hat. Ja, der wollte damit irgendwie früher auf so eine Schauspielschule kommen. Mhm. Und dann hat er dieses gefälschte Egal. Auf jeden Fall, der Typ hat am selben Tag Geburtstag wie ich. Ich liebe ihn. Und ich liebe die Show Familienduell. Es gibt Family Feud in den USA. Und das ist im Prinzip, man sucht keine korrekte Antwort, sondern eine häufig genannte Antwort. Mhm. Dann wird so eine subjektive Frage genannt wie, was ist dein Lieblingsfilm? Und dann müssen die Contestants erraten, was die Leute geantwortet haben. Keine Sorge, was ist dein Lieblingsfilm, war nicht dabei. Mhm. Aber ich freue mich so auf diese Folge.
Hat Spaß gemacht.
Die kommt nächste Woche Dienstag. Genau, nicht verpassen. Nee, nicht Dienstag. Die kommt wahrscheinlich vielleicht sogar 1, 2 Tage später, weil wir im Schnitt noch nicht ganz fertig sind.
Ja.
Müssen wir mal ab.
Aber nächste Woche.
Die kommt nächste Woche.
Genau, nächste Woche auf jeden Fall. Freut mich drauf. Wupp, wupp. Let's go.
Let's go. Was habt ihr in letzter Zeit konsumiert an Filmen, Serien, Comics etc.?
Super viel.
Wer möchte anfangen?
Super
viel. Wer hat das krasseste Ding?
Das krasseste Ding. Ich hätte 3 Sachen theoretisch. Das eine ist für einen Oscar nominiert aus Brasilien. Das andere ist aus den 80ern, mitten aus New York.
Mhm.
Und ein Rape and Revenge-Film. Und das dritte ist eine Serie aus einem Gefängnis.
Eine Serie aus einem Gefängnis.
Eine Serie, in der ein Gefängnis eine wichtige Rolle spielt.
Prison Break.
So ungefähr.
Okay, so ungefähr. Hau raus.
Ja, was jetzt?
Raus mit der
Mutter. Du musst entscheiden.
Ich muss.
Okay. Nehmen Prison Break.
Prison Break?
Ja, ich bin da auch sehr gespannt, ja.
Okay, also ich gebe euch mal so ein paar Namen, ein paar Daten, ein paar Zahlen, ein paar Fakten und ihr sagt dann, wie gehypt ihr darauf seid.
Ich liebe Namen, Daten, Zahlen und Fakten.
Ja, Miniserie.
Ja, yeah, sehr gut.
Kleine Menschen.
Okay. Regie: Ben Stiller.
Oh, also sehr witzig.
Ich dachte, du sagst einfach nur Regie. Jemand hat Regie geführt.
Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten.
Ja, Severance wahrscheinlich, ja. Passt gerade alles zu Severance.
Benicio del Toro.
Oh ja.
Paul Dano.
Geil.
Patricia Arquette.
Der Bruder von Guillermo. Dann der Skandinavier Paul Dano. Und die Französin Patricia Arquette.
Den Gag habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich auch nicht. es klingt super stark. Was ist das? Ja. Ich kenne es nicht.
Escape at Dannemora heißt die Serie. Mhm. Ich habe mir mal vor ein paar Jahren so das Ziel gesetzt, ich gucke mir alles an, was jemals für einen Emmy nominiert war oder gewonnen hat, auch vor allem Miniserien. Mhm. Und Escape at Dannemora war da auch mit dabei. Es gibt es gerade auf Paramount Plus zu schauen. Das ist eine Miniserie, wie gesagt. Das basiert auf wahren Begebenheiten. Und es geht um ein Gefängnis in Amerika, wo Paul Dano und Benicio del Toro Insassen sind. Und Patricia Arquette spielt so eine zivile Mitarbeiterin. Und es geht, in dem Gefängnis wird gearbeitet. Das Gefängnis stellt Kleidung her für ein Unternehmen. Also es ist in der Ebene schon mal so eine Kapitalismus- und Gefängniskritik und prangert so dieses ganze System in den USA an, wo man dann halt erfährt, die bekommen einfach so ein paar Cent pro Stunde gezahlt, aber das Gefängnis, das halt privatisiert wurde, das macht auch richtig Cash damit.
Ja.
Und genau, Patricia Arquette spielt so eine zivile Mitarbeiterin.
Was ist das, eine zivile Mitarbeiterin?
Also die arbeitet in dem Gefängnis, ist aber jetzt nicht offiziell, also im öffentlichen Dienst, sondern die ist quasi, ich sag mal so, die Vorarbeiterin für die Leute in diesem in dieser Arbeitsstelle, wo halt in dieser Näherei,
ja,
weil die sich damit halt auskennt. Und sie hat eine Beziehung mit der Figur von Paul Dano.
Oh, kann ich verstehen. Paul Dano ist herzallerliebst.
Ja, aber es ist natürlich auch, das geht natürlich nicht, dass ein Insasse und eine zivile Mitarbeiterin etwas zusammen haben.
Ja, komm.
Und Benito del Toro hat auch keinen Bock mehr auf den Knast und er überredet,
Surprise.
Er überredet Paul Dano so, ey, schleim dich doch so ein bisschen bei ihr ein, vielleicht können wir so ein paar Sachen irgendwie von ihr bekommen, damit wir ausbrechen können.
Nice.
Und darum geht es in der Serie, eben um die Planung dieses Ausbruchs, aber auch um die Beziehung zwischen Paul Dano und Patricia Arquette und den anderen Figuren, weil, wie ihr euch vielleicht denken könnt, das geht vielleicht auch nicht ganz so gut.
Also ich bin ja sehr begeistert von Ben Stiller als Regisseur und ich gucke ja auch wirklich fieberhaft Severance, bin ein sehr großer Fan von Severance. Ist die Serie Escape from, ich habe den Namen immer nicht
Also ich finde der Titel ist so ein bisschen blöd. Escape at Dannemora. Also Dannemora, so heißt das
der
Gefängnis.
Ort. Ja. Dannemora.
Ja.
Escape at Dannemora. Kann ich mir die vorstellen wie Prison Break? Ist die genauso spannend und ernst wie Prison Break? Oder ist da so ein alberner Spin mit drin? Oder
ist das hinter Gittern auf RTL?
Nein, es ist schon ernst. Es ist mehr Drama. Es gibt schon ein paar witzige Elemente manchmal, aber es ist schon eher düster.
Mhm. Ist doch gut.
Und auch so ein bisschen eher pessimistischer. Also ne, es geht ja auch um die Kritik an dem amerikanischen Gefängnissystem.
Ja.
Und irgendwie sind alle da Verlierer in dieser Serie.
Das klingt so stark, aber ich habe wirklich vorgestern meinen Rewatch von Stranger Things gestartet. Staffel 1, Folge 1, die wirklich wunderbar ist. Ich hätte, also wäre das jetzt nicht der Fall, hätte ich das, glaube ich, heute Abend angefangen zu gucken. Ja.
Es ist halt, wie gesagt, auch eine Miniserie. Also, ich glaube, die hat 8 Folgen. Ich gucke noch mal kurz
nach. Wo kann ich es gucken?
Bei Paramount Plus gibt es das gerade. Ja.
Wie gut findest du die Serie denn?
Ich fand die schon gut.
Hm. Oh, jetzt kommt das Aber.
Nee, ich fand die schon gut, aber es erzählt nichts Neues. Mhm. Ich finde, das Spannende an der Serie ist halt, dass es auch auf einem wahren Fall beruht, dass es das halt wirklich so passiert ist, dass halt eine Mitarbeiterin eine Beziehung hatte mit einem Insassen und der das ausgenutzt hat, um ausbrechen zu wollen. Ich sage jetzt nicht, ob das klappt oder nicht, aber die Serie ist schon spannend, aber ich weiß nicht, mir hat so ein bisschen was gefehlt, auch wenn die richtig krass besetzt ist und Paul Dano ist in dieser Serie großartig. Ich musste 5-mal hingucken, um ihn zu erkennen. Ich zeige euch mal ein Bild von Paul Dano aus Escape at Dannemora. Ich finde, es gibt wenige Schauspieler, die so wandelbar sind wie Paul Dano.
Ich habe gleich auch noch eine kleine Story zu Paul Dano. Alter Vater, das ist
oder?
Das ist doch nicht Paul Dano.
Das Bild müssen wir jetzt hier auch einblenden.
Ja, also der hat so einen Goatee-Bart und so ganz kurz geschorene Haare.
Ja, crazy. Also der ist wirklich nicht mehr wiederzuerkennen. Aber das klingt trotzdem dennoch spannend. Also natürlich ist es wahrscheinlich beruht auf wahren Begebenheiten. Kann ich mir das in Anführungsstrichen vorstellen? Hast du dich mit dem wahren Fall beschäftigt im Anschluss?
Ich habe so ein bisschen was dazu gelesen. Die Grundpfeiler stimmen halt schon, dass halt eine Mitarbeiterin eine Beziehung hatte und dass die versucht haben auszubrechen und was halt danach passiert ist. Wie nah das dann dran ist, ist ja eh immer die Frage. Aber so die Grundstory, die ist schon so passiert.
Aber ich fände es ja mega, wenn es läuft ja Paramount Plus, also Amazon, und wenn du auf Amazon quasi so die Sachen kaufen könntest, die da nähen. Das wäre so Turbo-Kapitalismus at its best.
Das ist nicht dasselbe, wie wenn Mr. Beast plötzlich Squid Game in echt macht. Aber ich meine, wenn man sich die ganzen Interviews mit den Stars aus Severance anguckt, jeder lobt Ben Stiller in den allerhöchsten Tönen, wie unglaublich umsichtig er am Set ist, aber wie er auch narrativ so jedes Detail mitdenkt und man sich als Schauspieler oder Schauspielerin gar keine Gedanken machen muss, ergibt das jetzt Sinn, wie kommt das zusammen, warum sage ich jetzt dieses und jenes? Dahingehend wird Ben Stiller wirklich permanent gelobt, dass er an so viele Details denke, die sonst niemand auf dem Zettel hätte und dass er diesen Regiejob unheimlich ernst nimmt und irgendwie erfreut es mich sehr, dass jetzt die Serie anscheinend auch gut ist.
Ja, die ist gut. Also ich würde es schon empfehlen, die zu schauen. Man muss halt Bock haben auf so eine Serie, die halt nur im Gefängnis spielt. Ich will noch zwei positive Sachen sagen. Ich finde den Soundtrack, der ist extrem gut. Das ist so ganz viel amerikanische Folkmusik.
Ja.
So, keine Ahnung, von Johnny Cash, Bob Dylan und so weiter. Und ich habe Benicio del Toro in wenigen Filmen so angsteinflößend, furchteinflößend gesehen wie hier.
Okay. Ja.
Also alleine schon, wenn der in die Weite blickt und die Kamera hält drauf, hast du einfach Angst, so dieser Typ Benicio bringt dich um.
Ich liebe Benicio, ja, also Benicio del Toro und Paul Dano hat mich wirklich schon überzeugt.
Ja. Und der spielt auch so in der Serie so ein, der ist Maler, also der macht so Auftragsarbeiten teilweise für die Wärter. Mhm. Dann, der Wärter will irgendwie ein Bild für seine Frau und der macht dann halt quasi, also Benicio del Toros Figur, zeichnet und malt das dann.
Zarte Künstlerseele mit cholerischen Ausbrüchen und einer Gefahr, die aus ihm ausstrahlt, kann ich mir das so vorstellen?
Ja, so eine Ruhe, so eine ruhige Gefahr. Also, er hat mich ein bisschen an seine Rolle aus Sicario erinnert.
Klingt total spannend, ich liebe diesen Kontrast. Hast du mal den Film, oder habt ihr mal den Film Escobar Paradise Lost gesehen?
Nope. Nee, ich weiß nur noch, das Einzige, was du im Film gesagt hast, der ist okay, aber Benicio del Toro, der hebt den Film halt so eine Stufe hoch.
Ich finde, Escobar Paradise Lost ist nicht unbedingt ein sehenswerter Film. Es geht um Pablo Escobar, den Drogenbaron. Und der Film ist wirklich, der ist in Ordnung. Das ist so ein Ding, das ist wie so ein Fernsehfilm, der kommt und geht und ist nichts so Besonderes, außer halt so ein Biopic über Pablo Escobar, aber aus der Sicht eines Typen aus Amerika, der irgendwie bei ihm anheuert. Ich weiß auch die Handlung nicht mehr so ganz. Mhm. Aber Benicio del Toro in dieser Rolle ist so fantastisch, so großartig, dass ich sage, boah, wirklich allein für diese Performance lohnt es sich, Escobar Paradise Lost zu gucken.
Ja.
Und wo wir bei guten Schauspielern sind, sorry.
Patricia Arquette muss ich auch noch sehr loben. Ihre Rolle ist auch, also sie hat das auch sehr gut.
Sie spielt Walter aus dem Frauenknecht.
Wow.
Ja. Das ist mal ein sehr outdated Joke. Aber wo wir bei Paul Dano sind, Paul Dano ist ja auch ähnlich wie Ben Stiller jemand, der extrem viel Zeit und Arbeit hineinfließen lässt in seine Rollen. Ich meine, viele loben zu Recht natürlich auch die Leistung von Heath Ledger beispielsweise, bevor er den Joker gespielt hat, in der gesamten Vorbereitung und wie schwer es sich war, sich in die Rolle einzufinden, aber auch, dass er eine gesamte Biografie für den Joker geschrieben hat, die aber auch in verschiedenen Versionen und so weiter und so fort. Es gibt ja auch dieses Notizbuch von Heath Ledger. Und ich meine, Paul Dano hat ja den Riddler gespielt in The Batman.
Ja.
Und Paul Dano ist eines Tages beim Dreh von The Batman ans Set gekommen und hat Matt Reeves seine Notizen gezeigt und hat ihm gesagt, schau mal, ich habe für die Figur des Riddlers eine komplette Vorgeschichte geschrieben. Von der Geburt über sein Aufwachsen im Waisenhaus bis hin jetzt zu diesem Zeitpunkt des Films. Was hältst du von dieser Geschichte? Und Matt Reeves hat sich das angeguckt und war hellauf begeistert, hat DC angerufen und hat gesagt, bitte trefft euch mit Paul Dano, macht was aus dieser Geschichte. Und jetzt ist diese Geschichte als Comic erschienen.
Geil.
Und es ist von Paul Dano geschrieben. Es ist quasi die Vorgeschichte zum Riddler aus The Batman. Das ist
cool. Auch offiziell.
Offiziell, hochoffiziell. Und auch, also Paul Dano wurde da dann zusammengetan mit irgendwelchen Zeichnern, Illustratoren und so weiter und so fort.
Weißt du was, Paul Dano könnte ich mir noch vorstellen, der hat auch noch das Zeichnen gelernt.
Und genau, ich habe diesen Comic gelesen. Den gibt's als, also der ist in so und so vielen Bänden erschienen, aber jetzt gibt's den auch als Graphic Novel zusammengefasst, so als Einzelausgabe, die man sich kaufen kann. Sieht wunderschön aus. Ich mag das Artwork. Es hat mich jetzt nicht umgehauen, aber ich mochte es und die Geschichte ist wirklich stark.
Cool.
Und es bereichert halt so sehr das Batman-Universum. Ja.
Ach so, so noch ein bisschen Futter auf dem Weg zu The Batman 2.
Absolut, absolut. Und ich finde diesen Comic sehr lesenswert.
Ich finde es auch cool, so was jetzt hier The Batman aufgebaut hat. Ich meine, jetzt es kam ja nicht nur jetzt der Comic raus, sondern letztes Jahr auch noch die Serie The Penguin, die auch großartig
ist. Ja.
Ist ein geiles Universum.
Ja. Total. Und deswegen bin ich da auch gespannt. Und ich habe noch was gesehen mit einem Batman-Bösewicht, denn vergisst man gerne, Cillian Murphy hat ja Scarecrow gespielt.
Ja.
In jedem Teil zu sehen.
Nolans Batman-Filmen, genau.
Du hast jetzt zum ersten Mal Oppenheimer geschaut.
Nee. Aber Cillian Murphy hat ja auch, also The Dark Knight Rises sollte sich ja eigentlich um den Joker drehen, dann ist ja Cillian Murphy nach dem Tod von Heath Ledger eingesprungen und dann hat quasi Scarecrow die Rolle des Oberbösewichts übernommen, was ja eigentlich der Joker sein sollte, ursprünglich geplant. Dann guckst du so skeptisch.
Ja.
Auf jeden Fall, ich habe einen Film mit Cillian Murphy nochmal geguckt und den zweiten Teil, den ich zum ersten Mal geguckt habe. 28 Days Later und 28 Weeks Later.
Ja, endlich gibt's wieder 28 Days Later zu schauen.
Ja.
Wie war's optisch?
Ah, gewöhnungsbedürftig. Man muss dazu, also pass auf, dieses Jahr startet ja 28 Years Later. Mhm. Und ich habe den Horrorfilm 28 Weeks Later, was die Fortsetzung zu 28 Days Later ist, hatte ich eh nie gesehen, den zweiten Teil. Und den ersten Teil, den hatte ich wirklich gar nicht mehr im Gedächtnis. Den habe ich gesehen, aber deswegen habe ich den nächsten Mal nachgeholt. Und Ich muss sagen, ich finde 28 Days Later wirklich gut. Ich finde den sehenswert, ich finde den spaßig. Ich finde die Ideen darin fantastisch. Und 28 Weeks Later fand ich total mau.
Ja. Holen Sie mal kurz ab, worum geht's in dem zweiten Film? Weil ich hab beide mehrfach gesehen.
Pass auf, ich kann mich
nicht mehr erinnern. Das
ist ich mache die her. Kurzfassung von beiden Teilen. Im Prinzip ist es, pass auf, es wird jetzt viele geben, die sagen, das ist keine Zombie-Geschichte, das sind Infizierte, die nicht sterben, die aber halt, die benehmen sich wie Zombies. Diese Filme arbeiten mit den Mitteln des Zombie-Films.
Und 28 Days Later hat erst dafür gesorgt, dass das Zombie-Genre wieder neu quasi erfunden wurde.
Deswegen schon klar, es sind streng genommen keine Zombies, aber es ist schon ein, also wenn du das jemandem erklären möchtest, der das gar nicht kennt, kannst du schon sagen, es ist so eine Art Zombie-Film.
Ja.
Auf jeden Fall, in 28 Days Later geht es um übrigens sehr große Ähnlichkeiten zu The Walking Dead.
Ja.
Es geht um einen Fahrradkurier, der von einem Auto angefahren wurde und im Krankenhaus liegt und aus dem Koma erwacht und die Welt, beziehungsweise das London, in dem er sich befindet, in einem postapokalyptischen Zustand wiederfindet, in dem kaum noch Menschen normal sind, sondern die meisten sind eben in so einer Zombie-Artenform, weil aus einem Labor ein Virus ausgebrochen ist, das Menschen in zombieartige Wesen verwandelt. Und genau, er versucht in dieser Welt zu überleben und trifft auf eine Gruppe, mit der er sich anfreundet. Und
ich glaube, das Wichtige bei den Zombies ist, die Verwandlung geht extrem schnell und die rennen auch.
Genau.
Schnell, genau.
Genau, das ist noch wichtig. Der Film wurde in London gedreht und weil die diese Straßen, der wird ja teilweise wirklich an ganz zentralen Punkten in London, spielt er sich ab, und weil die diese Straßen teilweise nur so 7 Minuten lang sperren konnten vor den riesigen Touri-Mengen und den Menschen, die nun mal in London leben, musste Regisseur Danny Boyle und auch der Drehbuchautor Alex Garland, beides Namen, die man eigentlich mittlerweile kennt in der Filmwelt, die mussten sich was überlegen, und natürlich auch alle anderen und auch der Kameramann und alle, die da beteiligt waren, ne? Nur gerade der Vollständigkeit halber, mussten sich was überlegen, wie schaffen wir das hier in den frühen 2000er Jahren, das schnell und mobil zu drehen. Also hat man sich verlassen auf so ganz krude, frühe digitale Handkameras, was dafür gesorgt hat, dass das Bild wirklich räudig ist.
Das hat so ein Home-Video.
Ja,
aber das Look ist ja wieder angesagt.
Es ist, und das ist halt genau der Punkt. Man muss dazu sagen, ich weiß noch ganz genau, ich habe zum ersten Mal diesen Film in meinem Leben und das einzige Mal, ne, bis vor kurzem, auf einem Laptop gesehen. Was anders gewirkt hat als jetzt vor kurzem, als ich den auf dem Beamer gesehen habe.
War das zufällig dieser Laptop, den du früher hattest, der auch besonders klein war?
Nein. Okay. Es war schon ein großer Laptop. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich, es ist gewöhnungsbedürftig. Es sieht wirklich, aber es hat natürlich auch einen gewissen Vibe und auch einen gewissen Reiz. Und ich mag diese Szene in London auch sehr. Und ich finde diesen Film tatsächlich sehenswert. Es spielen auch, also man wächst so in diese Gruppe hinein und die ist mir so ans Herz gewachsen. Das macht so einen Spaß, mit denen durch diese Welt zu reisen. Und ich finde, es ist einfach ein wirklich starker Zombie-Film. Mit hier und da ein paar Schwächen sicherlich, möchte ich gar nicht von der Hand weisen. Es ist auch, ne, das Geld ist im Dreh denen ausgegangen und die mussten das Ende umschreiben, was man sehr, sehr krass merkt. Was wirklich, selbst wenn man das nicht weiß, sitzt man dann, das ist das Ende. Plus, es ist halt wirklich, das Budget war nicht sehr hoch, das merkt man. Und trotzdem hatte man den Anspruch, eine große Geschichte zu erzählen. Und nichtsdestotrotz finde ich wirklich, dass man im Drehbuch sehr clevere Wege gefunden hat, das Ganze zu erzählen.
Ja.
Genau, und 28 Weeks Later ist eine Geschichte mit völlig neuen Figuren. Da spielt auch jetzt Jeremy Renner spielt eine Hauptrolle.
Genau, Robert Carlyle spielt
genau. Wer spielt noch mit? Idris Elba spielt mit, lustigerweise, was ich gar nicht
ganz
noch
vergessen.
Imogen Poots heißt die, glaube ich.
Imogen Poots, als sie noch sehr jung war.
Ja.
Und ist es Rose Byrne? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber
ist das, ist das mit der Vater und der Tochter, diesem Hochhaus?
Genau, exakt. Ja, da geht es darum, dass London quasi wieder bevölkert werden soll.
Die Vater und Tochter, die ein Buch rausbringen.
Die ein Buch rausbringen über 28 Tage in der Apostelapokalypse.
Die leben in einem Hochhaus, ja. Ich mache die absolute Kurzfassung. Es geht wirklich darum, dass Großbritannien, das erfährt man dann, abgesperrt wurde als Quarantänezone, damit sich der Virus nicht irgendwie aus Festland ausbreitet. Und jetzt ist London nach 28 Wochen wieder einigermaßen im Griff. Und ich finde es halt sehr, sehr, sehr geil, weil das so ein Angle ist, wieder so ein frischer Spin ins Zombie-Genre, so eine Art Geschichte, die man einfach nicht oft bekommt.
Ja, so der Wiederaufbau quasi nach der Apokalypse.
Und dennoch ist meiner Meinung nach dieser Film wahnsinnig überbewertet.
Ja?
Ich finde den so trashig. Also wirklich, schau den noch mal, Jonas.
Ja, ich guck dann, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, ich habe den Film sehr gerne, also sehr oft angeschaut früher. Ich mag beide Filme ziemlich gerne. Ich war immer so der Überzeugung, ich mag sogar den zweiten ein bisschen mehr.
Ja.
Für mich ist aber auch, ich finde, der ist so, also auf der Brutalitätsskala doch noch mal so eine, da liegt eine Schippe drauf.
Das stimmt, wenn man das denn erkennt. Also wem die Bourne-Filme nicht wackelig genug sind und nicht zu schnell, oder die Taken-Filme nicht zu schnell.
Ich muss den doch noch mal angucken, glaube ich.
Also die Einstellungen sind teilweise 0,2 Sekunden lang, während sie wackeln und wenn du die Brutalität erkennst.
Ja.
Das ist halt schön, dass da, der geht wirklich auch in so ein paar Ecken, die es so richtig in sich haben und es fließt viel Blut und so weiter und so fort. Aber ich fand den ersten deutlich besser, auch von der Geschichte deutlich besser.
Ja. Ich finde halt so das letzte Drittel des Films, das nimmt mich immer so mit, wenn Dinge passieren und dann das Militär eingreift, wie das Militär dann agiert.
Ja.
Das hat mich schon, da hab ich gedacht so, oh Gott,
okay, für viele, schlecht. Für viele Menschen wird der zweite Teil vielleicht einen Vorteil haben. Der erste ist so nicht ganz 2 Stunden lang, der zweite ist 90 Minuten lang. Ja. Also er ist wirklich kürzer und vielen ist das ja wichtig. Und man kann 28 Weeks Later wirklich gucken, ohne den ersten gesehen zu haben.
Ja. Aber ich glaube, der dritte, 28 Years Later, ich glaube, das wird von der Produktion her etwas moderner, etwas besser werden. Also der Trailer hat ja schon mal sehr schöne
Bilder. Der Trailer ist fantastisch, ja.
Ich will auch nur sagen, dass wir eines Films beraubt wurden innerhalb dieser Reihe, auf den ich mich eigentlich jahrelang gefreut habe.
Ja. 28 Months, ja. Aber auf der anderen Seite, also ich bin auch auch mein OCD, ne, das kratzt so ein bisschen daran, so, warum macht ihr nicht 28 Months Later? Aber auf der anderen Seite, also ich finde 28 Weeks und 28 Months sind schon relativ nah beieinander.
Ich hätt gern so einen Kurzfilm 28 Seconds Later. Scheiße, der Virus!
ja. Übrigens auch so eine Sache, ne? Also das wird 28 Days Later schiebt das so auf Tierrechtsaktivisten, die
der Anfang, ne?
So, ihr seid schuld, die also, Tiere befreien.
Ein bisschen 12 Monkeys mäßig, ne?
Ja. Aber trotzdem, also ich finde beide Filme auf ihre Weise sehenswert. Ich bin von 28 Weeks Later nicht der allergrößte Fan. Von 28 Days Later, für den will ich eine Lanze brechen. Den mag ich schon.
Wenn ich mich recht entsinne, ich bin mir nicht 100% sicher, aber das war auch eine der Breakout-Rollen für Jeremy Renner.
Absolut.
Ohne aber den Film wäre, glaube ich, heute nicht da, wo er jetzt ist.
Im ersten Teil aber auch Naomi Harris. Und für Cillian Murphy ist es auch eine große Breakout-Rolle, muss man auch sagen. Und der ist auch fantastisch im Film. Vor allem, also jeder, der auf Cillian Murphy steht, man sieht in der Hälfte des Films entweder oberkörperfrei oder tatsächlich auch nackt.
Ja. Nee, was ich auch am zweiten Film so gern mag, das kann ich am der Anfang so ein bisschen spoilern. Das spielt ja Robert Carlyle, ein Familienvater. Und was mit ihm passiert und dass er, wen er zurücklässt, um zu überleben und wie er damit zu kämpfen hat, das fand ich wahnsinnig
spannend. Ja, das ist spannend.
Und dass er quasi mit die Hauptfigur ist.
Ja, am zweiten stört mich halt vor allem die Inszenierung. Also der zweite sieht auch besser aus, da haben sie ordentliche Kameras benutzt. aber selber ein Bild machen, dieses Jahr startet 28 Years Later, ist ein guter Zeitpunkt, um die beiden Filme nochmal sich reinzutun.
Ich freue mich.
Ja. Marius, was hast du denn mitgebracht?
Ich habe was aus dem Bereich Graphic Novel mitgebracht. Und zwar, ihr wisst ja, ich bin ja großer 3-Fragezeichen-Fan.
Ja.
Vor allem von den Hörspielen. Und es gibt jetzt seit längerer Zeit schon Graphic Novels.
Was?
Zu den 3 Fragezeichen.
Geil.
Jetzt kam die zweite raus. Die erste hieß einfach Rocky Beach und die zweite heißt Justus Jonas. Und hat den Untertitel, ich glaube, ein Gedankenspiel. Eine Interpretation ist der Untertitel. Und es geht darum, dass Justus Jonas, also das Ding ist bei 3 Fragezeichen, die sind ja immer so zwischen 13 und 17 Jahren alt ungefähr.
In den auch wenn Büchern die Sprecher schon.
Genau, und es fing ja in den, so die Originalstories kommen ja aus den 60ern, 70ern, haben sich ein bisschen weiterentwickelt. Und das ist jetzt so eine Interpretation in der Graphic Novel. Was ist mit denen, wenn die erwachsen sind? Und es ist jetzt so, es setzt genauso in der Zeitachse an, als die wirklich angefangen haben, also 60er, 70er. Mhm. Dementsprechend geht es jetzt hier um Justus Jonas, der so ein bisschen, der war mal Kinderdarsteller bei den kleinen Strollchen.
Ja.
Also das ist auch ein Hörspiel und so. Und struggelt jetzt so ein bisschen damit, also 3 Fragezeichen haben sich irgendwie so auseinandergelebt.
Oh Gott.
Und
oh Gott, mein Herz bricht.
Das klingt deprimierend. Jonas,
die ist auch ab 16. Also da werden noch Drogen konsumiert von
den Helden.
Und der ist halt wirklich so ein bisschen gefallen gefallener Held quasi und versucht so ein bisschen klarzukommen, wohnt halt auf dem Schrottplatz.
Spielt das in den 80s dann?
Es hat drei Zeitebenen tatsächlich. So okay. In den 90s, wirklich spät, dann 60er und 70er.
Okay.
Da spielt's. Und Vietnamkrieg spielt eine gewisse Rolle. Also es wird schon brutal mit
reden wir noch über die drei
Jahre. Was passiert hier?
Und es geht so, er hat so wirklich in so einer Krise, also es gibt keine Fälle mehr für die drei Fragezeichen, weil die sind weg. Also studieren Film zum Beispiel. Und sowas. Es ist schon sehr deprimierend. Also wenn man nicht möchte, dass die Figuren, die man so kennt, vor allem aus den Hörspielen, so eine schöne, relativ heile Welt, dann sollte man das vielleicht nicht lesen, weil es ist schon so, oh mein Gott, vor allem Bob hat mich da ordentlich fertig gemacht. Oh Gott.
Aber es ist super interessant. Ich stecke da sehr wenig drin. Ich habe als Kind ein paar Bücher gelesen von drei Fragezeichen, nicht mal die Hörspiele gehört. Aber ist es, also mich reizt das gerade sehr.
Also ich glaube, ich war noch nie so zwiegespalten. Mich reizt es extrem, so wie du es erzählt hast. Aber andererseits, will ich das wirklich?
Es ist schon heftig. Es ist düster, es ist halt auch ab 16.
Aber die Existenz dieser Graphic Novels machen doch die Hörspiele nicht kaputt. Nein,
trotzdem.
Also man kann das doch im Kopf irgendwie differenzieren und in zwei Ebenen.
Es
heißt ja extra auch eine Interpretation, auch bei den Hörspielen gibt es ja diverse Sachen. Es gibt da so ja auch
drei Fragezeichen Kids, die drei Ausrufezeichen.
Ja, genau.
Und das ist alles auch super beliebt.
Und TKKG. Die Filme gibt es auch. Die TKKG spielen ja ab und zu mal mit, also die sprechen
Charlie's Rollen. Angels.
Ich will ja nochmal mit aller Deutlichkeit sagen, TKKG ist
Oh nein, Fragezeichen. Jonas, hör auf damit. Hör
Playmobil auf unter den.
Dumme.
Nee, auf jeden Fall. Ich hab's komplett an zwei Abenden gelesen.
Ja, wie findest du's?
Ich fand's super. Also es tat schon ein bisschen weh teilweise. Mhm. Es hat einen Cliffhanger tatsächlich. Es werden also wahrscheinlich noch weitere Teile rauskommen. Ich bin sehr gespannt. Ich find's aber sehr cool. Also auch vom Stil her ganz cool. Es ist sehr düster halt und hat schon Spaß gemacht.
Aber würdest du sagen, es ist wichtig, dass man an den drei Fragezeichen hängt und Fan ist, um richtig wertzuschätzen, was hier in diesen Graphic Novels passiert? Oder würdest du sagen, diese Geschichte ist so universell und so stark, dass ich es wirklich jedem so in die Hand geben würde und empfehlen würde?
Ich glaube, wenn du sagst, boah, ich möchte mit drei Fragezeichen anfangen, ist das ein schlechter Einstieg.
Ja.
Es ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen, ob das. Du brauchst ein bisschen Vorwissen, weil du weißt zum Beispiel aus den Hörspielbüchern, dass Justus Jonas halt Kinderstar war, Baby Fatso gespielt hat.
Wird das so klar gemacht, an welchem Punkt quasi so die Hörspiele so verlassen werden? Also ab welchem Punkt?
Na, nicht so ungefähr. Also es setzt halt so in den 16 original storymäßig an. Also Hörspiele.
Kommt auch Alfred Hitchcock nochmal vor?
Nee.
Okay.
Nee. Ich glaube, auch wegen den Rechten dürfen die Alfred Hitchcock gar nicht mehr benutzen. Aber es kommen ein paar Figuren, die man aus den Büchern und Hörspielen noch kennt, spielen eine Rolle. Und das ist, glaube ich, so, ich glaube, man muss ein bisschen Vorwissen haben, um das wirklich komplett genießen zu können.
Wer hat die denn geschrieben? Also das ist alles wahrscheinlich in Deutschland produziert.
Das ist Deutschland, genau.
Weil ich meine, die drei Fragezeichen ist ja eigentlich, kommt ja aus den USA mit Free Investigators, deswegen spielt ja alles in Rocky Beach und so weiter, aber es ist ja nur hier wirklich erfolgreich.
Ja, genau, es ist hier hat es so richtig geboomt, das hat man versucht in den USA ein bisschen vorzutreiben, aber man hat die Reihe irgendwann dann eingestellt, als es nicht mehr so erfolgreich war.
Meine Theorie, und ich glaube wirklich, das ist keine Sandtheorie, die ist wirklich legit. Ich glaube wirklich, dass...
Was hast du gerade gesagt?
Deine Sandtheorie ist Bullshit.
Rocky Beach ist keine Sandtheorie, das ist keine Theorie mehr, das ist
bestellt.
Fakt.
Eine wissenschaftliche Theorie, ne? Ist was anderes als, egal. Auf jeden Fall, die drei Fragezeichen ist ein viel besserer Titel als The Three Investigators oder sowas. Ich glaube wirklich, dass die drei Fragezeichen, dieser Titel, mich als Kind hat mich das immer gereizt.
Mhm. Ja.
Aber ich glaube, dass das mit ein Grund für den Erfolg ist.
Ich meine, du bist jetzt auch ein bisschen gebildet, was drei Fragezeichen angeht, weil wir haben ja zu dritt, wir waren quasi die drei Fragezeichen.
Das stimmt.
Wir haben alle Escape Rooms vier gespielt. Drei Fragezeichen Escape Rooms zusammen bestritten und alle auch geschafft.
Ja, das stimmt.
Das war schön.
Immer noch mit ganz viel Zeit.
Ja. Gut Reflex, Jonas.
Und noch kurz, weshalb es vielleicht relativ erfolgreich ist. Man hat, als die Bücher rausgekommen sind, normalerweise Kinder- oder Jugendbücher halt relativ bunt, ne? Aber die drei Fragezeichenbücher sind einfach schwarz komplett mit den drei Fragezeichen auf und einem Coverbild. Mhm. Das ist so outstanding.
Ja.
Also die haben schon so einen gewissen Reiz, die.
Ja. Wisst ihr, wie ein Escape Room von TKG aussieht?
Man verprügelt irgendwen. Man muss irgendwen verprügeln.
Nein, da ist ein Tisch, da liegt ein Schlüssel drauf und da ist ein Schloss an der Tür.
So, oder man geht auf den Spielplatz und isst Sand.
Sand, da ist es wieder. Nee, ich glaube, man muss irgendwen verprügeln. Der muss irgendwen verprügeln.
Wenn Jonas auf dem ersten Date so flexen will, oh, ich hab den 3 Fragezeichen Escape Room in 50 Minuten. Ich hab noch 10 Minuten über.
Soll ich euch kurz das... Eine der absurdesten Sachen aus TKKG, die machen irgendwann in irgendeiner Folge an, da wetten Tim und Klößchen wetten. Ja. Also, dass Klößchen es nicht aushält, 3 Tage als Obdachloser zu überleben.
What? Okay.
Und die verkleiden sich dann, weil Tim sagt, boah, ich muss auf dich aufpassen, verkleiden sich als Obdachlose, ziehen los, vertreiben 2 Obdachlose aus einem Bauwagen, um da zu übernachten. Und okay, nennen es auf die ganze Zeit, nennen sie alle Penner.
Ah ja, schön.
Und es ist unfassbar.
Wofür steht nochmal das andere K und das andere G? Hast du das im Kopf?
Tim, Karl, Klößchen, Gabi.
Ja. Gabi.
Ja.
Ihr habt beide unterschiedliche Namen gleichzeitig.
Tarzan oder Tim, Karl, Klößchen, Gabi.
Der heißt Tarzan?
Ja. In den ersten Folgen, dann gab es einen Rechtsstreit, dann durften sie nicht mehr Tarzan nennen. Und sie erklären es damit in den Hörspielen, dass er sich zum ersten Mal einen Tarzan-Film anguckt, entrüstet nach Hause kommt und sagt, mit so einem Affenmenschen werde ich verglichen. Ich will jetzt Tim genannt werden, mehr oder weniger. Ja.
Gut, ich habe keine Ahnung von TKKG.
Aber du hast gemeint, es gibt mehrere Graphic Novels.
Es gibt noch die Rocky Beach. Das ist quasi so das erste Ding. Und mal sehen, wann die nächsten rauskommen. Also das ist jetzt wirklich, glaube ich, 2 Wochen auf dem Markt, das Justus Jonas Buch.
Krass, ja. Lass mir das mal leihen.
Das kann ich dir ausleihen, ja.
Okay. Das klingt spannend. Sag Berichte, wie du es fandst.
Ja, ich glaube, ich muss danach in Therapie.
Ich habe einen Film gesehen, nachdem ich ebenfalls in Therapie musste.
Oh.
Ja, bin gespannt.
Aber auf eine ganz, ganz andere Weise, als ihr das vielleicht denkt. Ich habe zum ersten Mal, ich habe diesen Film vorher nie gesehen, Speed Racer.
Oh,
aber von den Wachowski-Geschwistern.
Aber der kommt gar nicht so schlecht weg.
Der kommt überhaupt nicht schlecht weg. Ja. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Man muss dazu sagen, Speed Racer ist eigentlich eine. Also, es gibt den Anime, das ist eine Serie.
Speed Racer ist eigentlich mein Gamer-Name.
Und ich glaube, Speed Racer war auch ursprünglich eine Manga-Reihe. Bin ich mir nicht 100% sicher, aber eigentlich all diese Anime-Serien sind ja ganz oft eigentlich Manga-Reihen. Auf jeden Fall haben die Wachowski-Schwestern, die ja auch berühmt sind für Matrix, haben die Speed Racer verfilmt und das auf die ADS-igste, hyperaktivste, schrillste, bunteste, kreativste, exzessivste Weise, die man sich vorstellen kann. Dieser Film ist ein regelrechter Fiebertraum. Ein Fiebertraum. Also es ist ja wirklich, dieser Film ist so crazy und es gibt keine einzige langsame Sekunde darin. Mhm. Und diese Autorennen, die sind wirklich, ich konnte das teilweise nicht fassen, was da passiert.
Ich habe den auch vor ewigen Zeiten mal geschaut, aber ich habe das auch noch so dieses Bild im Kopf, dass diese Rennen so komplett übertrieben
waren. Also komplett, also das ist wirklich, also es geht um einen Jungen, der in der Schule gar nicht aufpassen kann und überhaupt gar keine Aufmerksamkeitsspanne hat, weil das Einzige, wofür er sich interessiert, Autorennen sind. Und es spielt auch in so einer sehr, sehr abstrusen Welt. Und der Bruder von dem Jungen, der große Bruder, ist eh so ein Autorennstar. Allerdings ist er in Verruf geraten, weil er sich mit so einer, bei so einem Hinterhofrennen mitgemacht hat, wo nur die kriminellsten und verruchtesten Leute mitmachen. Übrigens, sobald die dann da auf dieses Rennen schneiden, ist es dann so direkt straight up so Istanbul oder Saudi-Arabien oder sowas. Aber auf jeden Fall ist dieser Film so krass rasant und der Junge, es geht halt um diesen Jungen, der dann älter wird und aufwächst, selber heiratet und quasi in die Fußstapfen seines großen Bruders tritt und dann von einem großen Rennstall angeheuert werden soll. Er aber hat kein Interesse daran, weil er in seinem kleinen Familienbetrieb, in seinem Familienrennstall da mit seinen Eltern noch weitermachen möchte und so weiter und so fort. Ich fand den Film okay.
Es gab mal eine Zeit lang, waren diese Speed Racer-Memes, also aus dem Anime, irgendwie angesagt, dass er totaler Psychopath ist. Also.
Ja, nee, also ich verstehe, dass man das liebt. Der Film hat wirklich keine einzige langsame Sekunde. Ich muss aber auch sagen, ich habe den Film jetzt erst vor einer Woche oder so gesehen, trotzdem ist er mir irgendwie wieder aus dem Kopf raus. Und ich war dann auch ehrlich gesagt froh, als er nach 2,5 Stunden dann auch irgendwie rum war. Mhm. Also ich fand das auch extrem anstrengend. Die Zahl der Effekte ist wirklich so exorbitant hoch. Und das sollte ja eigentlich auch ein riesiges Franchise starten. Und das ist ja auch eine deutsche Co-Produktion. Da wurde ja auch sehr, sehr viel in Deutschland gedreht.
Auf der Autobahn.
Moritz Bleibtreu spielt mit.
Oh Gott, echt?
Ja, ja. Und es ist wirklich, ich habe selten einen Film gesehen, der dermaßen ein Fiebertraum war. Und ja, dann spielt er auch, die haben auch so Elemente aus dem Anime übernommen, die man wirklich, also im Anime gibt es halt diesen noch mal jüngeren Bruder, der Best Friends mit so einem Affen ist. Und der, und es im Film spielt er doch einfach ein Affe mit. Ja,
warum nicht?
Warum nicht? Warum nicht?
Friends und, erste Staffel.
Oh, ich hätte mir Notizen dazu machen sollen. Ich kann das gerade nicht so ganz meinen Finger auf die Wunde legen, was mich an dem Film dann tatsächlich doch so gestört hat.
Vielleicht mal eine Pause zwischendurch?
Ja, also
runter vom Speed?
Ist mir nur gerade eingefallen, dass ich den Film gesehen habe. Es gibt aber sehr, sehr viele Menschen, die diesen Film wirklich abgöttisch lieben und sagen, das hätte eigentlich so ein ganzes Franchise starten sollen. Und leider ist der halt komplett untergegangen und ist erfolglos gewesen. Ich finde, er hat einen exorbitant hohen Trash-Faktor. Allerdings kann man das auch schon gar nicht mehr Trash nennen, weil das halt auch die Intention ist und das da halt einfach mit drin steckt. Ich finde es sehr, sehr schwer, diesen Rennen zu folgen. Es sieht wahnsinnig künstlich aus. Selbst so normale Dialogszenen sehen teilweise nach Zuckerwatte aus. Man muss drauf stehen. Ich glaube, es ist so ein Lieben- oder Hassen-Ding. Und ich war halt definitiv nicht im Lieben-Lager.
Wäre bestimmt ein geiles Crossover mit Fast and Furious gewesen. So Vin Diesel dann.
Oder mit Cars.
Das wäre geil.
Mit Cars. Ja, alle Autorennen. Dann kommt da Christian Bale im Ferrari.
Ja.
Ich würde noch ganz kurz über einen Film reden, den ich vor zwei Wochen geguckt habe. Und zwar war ich im Filmmuseum Düsseldorf. Was ich ganz gut finde. Also wir waren mal zusammen in Frankfurt im Filmmuseum, was ich extrem geil fand. Die hatten auch so eine 2001-Ausstellung. Das ist schon echt ein High-Class-Museum, muss ich sagen. Und das in Düsseldorf, das ist ein bisschen usseliger.
Usseliger.
So ein bisschen usseliger. Aber die haben noch ein Kino mit im Museum, die Blackbox. Und die zeigen da so 2 bis 3 Mal täglich die unterschiedlichsten Filme aus allen Ländern, aus jeglichen Jahrzehnten. Also sowas, was man im Kino eigentlich nicht sieht, was ich immer extrem gut finde. Und ich habe das als Geburtstagsgeschenk von einem Kumpel aus Düsseldorf bekommen. Und dann habe ich mir einen Film aussuchen dürfen. Und ich habe mir ausgesucht MS-45 oder auch Die Frau mit der 45er Magnum.
Meinst du Miss 45?
Ich weiß nicht, ob es Miss 45 sein soll oder MS-45. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Okay. Ich habe es mir ohne Punkt aufgeschrieben. Ja. Und das ist ein Film aus den 80ern von Abel Ferrara, der unter anderem Bad Lieutenant gemacht wird und der immer wieder mit Martin Scorsese verglichen wird.
Und Body Snatchers hat er auch gemacht.
Genau, das hat er auch gemacht, weil beide kommen aus der Bronx, beide sind Italo-Amerikaner und beide haben viele Filme über New York gedreht. Und Die Frau mit der 45er Magnum spielt eben auch in New York. Der ist nur 80 Minuten lang und es geht richtig zur Sache. Da wird keine große Pause gemacht.
Da geht's direkt los.
Direkt auf die Fresse. Es geht um eine junge Frau, die stumm ist und die zweimal innerhalb eines Tages vergewaltigt wird. So innerhalb von kürzester Zeit. Und
von denselben Tätern?
Von zwei unterschiedlichen. Ja. Einen auf der Straße und einen bei ihr sich zu Hause, der so ein Einbrecher. Und den Einbrecher bringt sie um. Und zersägt dann seine Leiche und bringt dann immer wieder auf so Botengängen, sag ich mal, so Teile der Leiche, versteckt die dann so in der Stadt, so in der Tüte, in einem Mülleimer und sowas. Und das hat sie so traumatisiert, dass sie ab da an jede Nacht sich auf die Lauer legt und mit der 45er Magnum, die der zweite Vergewaltiger übrig gelassen hat, Jagd auf Männer macht, die Frauen belästigen. Und der geht ziemlich krass auf die Fresse. Wie gesagt, der ist 80 Minuten lang. Der nimmt sich jetzt nicht viel Zeit, da irgendwie groß was zu erklären.
Ja.
Ich gucke gerade parallel den Trailer. Das sieht heftig aus.
Es ist auch heftig.
Ja.
Das absolute Highlight des Films ist die Hauptdarstellerin, Zoe Tamerlis-Lund. Die war großartig. Und ich fand den Film so im Großen und Ganzen, hätte mir auch ziemlich gut gefallen.
Ich habe den Namen noch nie gehört. Kennt man sie aus irgendwelchen anderen Filmen? Ist das
Die hat, glaube ich, auch bei Bad Lieutenant mitgespielt und bei Miami Vice, aber die ist relativ jung verstorben.
Aha, okay.
Ja.
Ah, schade.
Aber ich glaube, das ist so ein Marius-Film.
Ein Marius-Film?
Ja. Okay.
Aus welchem Jahr ist der?
Aus den 80ern,
ich weiß
nicht 100%.
Der ist aus dem Jahre, wo steht's denn hier?
81?
81,
ja.
Aber er sieht richtig fantastisch aus hier, der Trailer auf IMDb. Heftig. Und es ist Miss 45.
Miss 45, okay.
Ja.
Ja. Ist nicht das Schiff MS 45.
Also hier kommt die MS 45.
Ja. Spannend.
Schön.
Will ich sehen tatsächlich.
Ja, und wie gesagt, die zeigen interessante Filme da. Also vieles, wovon ich noch nie was gehört habe, was man halt auch nicht so kennt.
Ja, und vor allem halt nicht, also ganz oft hast du ja ein Filmmuseum, so diese ganzen Anfangsfilme, nichts dagegen, aber es ist halt schon mal noch was anderes, halt so, wenn du so Pieces guckst, im Vergleich zu so einem Langfilm, wo man eher diese Sehgewohnheiten krass hat, ne?
Ich liebe es, alte Filme im Kino zu gucken. Ja. Ich liebe diese Retrospektiven, ich liebe, dass das immer mehr ein Ding wird. Ich finde es zum Beispiel auch fantastisch, Episode 3 von Star Wars soll ja auch,
kommt jetzt
noch mal ins Kino.
Und 20 Jahre, ich war da im Kino.
Ich war da auch im Kino.
What the fuck? War da auch im Kino.
What the heck?
Ja, absolut. Und ich mag halt beides. Also sowohl Filme noch mal im Kino zu sehen, die ich schon mal eh im Kino gesehen habe, das hat einen Reiz. Also ich bin jetzt total gespannt auf Star Wars Episode 3 und will den unbedingt noch mal sehen. Aber ich mag es halt auch Filme, die ich vielleicht auch so schon immer mal gesehen haben wollte oder legendäre Filme einfach mal auf der großen Leinwand zu sehen.
Ich habe eine Theorie.
Oh.
Alper, du magst Kino.
Ja, das ist eine gute Theorie.
Ich finde es aber halt krass, weil also ich mag das auch, so alte Filme zu gucken. Wir haben ja auch schon diverse Sachen geguckt, also Taxi Driver noch mal im Kino gesehen, Leon der Profi, so, wovon man einfach zu jung war, um die damals im Kino gesehen. Und jetzt kommt halt so 20 Jahre Episode 3. Ich habe den im Kino gesehen. Das ist ein anderes Feeling. Es ist halt dieses nochmal gucken, ob es nochmal so geil ist. Weil dieser Moment, wenn er halt die Maske aufgesetzt kriegt, also das war so still in diesem Kino. Das war ein geiler Moment.
Ja.
Auch wenn ich die Teile 1 bis 3, also Episode 1 bis 3, so okay finde.
Man könnte fast meinen, wir werden alt, Marius.
Ich glaube
auch. Du hast ja gerade so Taxi Driver oder Leon der Profi gesagt. Ja. Das wären dann in dem Kino, das wäre dann schon ultra Mainstream.
Ja, ist ja auch.
Aber ich meine, also selbst Filme, die auch ein bisschen mainstreamiger sind, aber Filme, die ich eh schon liebe, wie Heat oder Uwe Orange oder 2001, die ich eh schon gesehen habe. Ich habe bei allen drei Filmen zum Beispiel die Chance bekommen, dann die auch mal auf der großen Leinwand zu sehen. Mhm. Und das waren so mit die besten Kinoerlebnisse meines Lebens. Mhm. Weil die noch mal, weil ich noch mal noch mal festgestellt habe, wie anders die noch mal wirken.
Ja.
Und
das habe ich letzte Woche auch im Podcast gesagt, dass es so Filme gibt, die ich früher geschaut habe, die ich irgendwie nicht so cool dann fand. Mhm. Aber als ich die dann noch mal im Kino gesehen habe, war das was ganz anderes.
Also
ich
hab, kommt natürlich Kino auch mit dem Alter so ein bisschen,
aber halt auch das Kinoerlebnis an sich.
Das Kino ist ein magischer Ort.
Ich habe das schon oft gesagt, wenn es die Möglichkeit gibt, Kubrick-Filme im Kino zu gucken, das finde ich den krassesten Unterschied. Also Shining fand ich immer einen guten Film, eine geile Stimmung, aber im Kino nochmal, wow.
War das nochmal anders, ne?
Wie krass ist dieser Film auf einmal? Also nochmal.
Lenny hat Shining auf einer Fahrt nach Italien in den Urlaub auf Laptop hinten im Auto angeschaut.
Pass auf, ich weiß nicht, ob ich es dir auch schon mal erzählt habe. Wir sind damals in der Schule, 8. Klasse, in Skiurlaub gefahren.
Mhm.
Und es war so eine Zeit, man konnte so VHS-Kassetten in den Bus schieben. Und wisst ihr, was
Warte, ich will raten.
Also es liefen mehrere Filme. Zum einen lief auf der Hinfahrt und täglich grüßt das Murmeltier.
Mhm.
Zweimal. Und auf der Rückfahrt einmal. Aber dann ist es halt eine 12-Stunden-Fahrt.
Ja, aber das finde ich okay. Also ich
aber halt
guter
diesen
Film.
Ja, aber diesen Film dreimal.
Ja, ja.
Das ist halt. Aber dann lief Nacht, als alle eingepennt waren. Ich war der Einzige, der es geguckt hat.
Okay, jetzt kommt's. Lawrence von Arabien.
Nee, ich hab ihn schon voll geguckt, aber das war so, ja, geil, er läuft.
Also ein langer, cineastischer Film.
Ja, und das Ding war, der Film hat so, so eine Phase, das ist gut für alle, die schlafen wollen. Dann weckt er alle auf.
Und dann weckt
er. Weil auf einmal wird er wieder laut.
Exorzist?
Nee. Es ist ein Klassiker aus den 60ern.
2001.
Ja.
Tatsächlich.
Ja, es lief 2001 mitten im Bus. Ich so, oh, geil, endlich. Auf einem kleinen Fernseher. Und es gibt diese Phase und auf einmal fängt Taylor an, so piepen an.
Aha.
Und irgendwer im Bus, er macht die Scheiße. Und ich so, boah, halt die Schnauze.
Oh, Kubrick.
Aber ja, Kubrick im Bus war, ist was ganz anderes. Also.
Ja. Da hast du den, das war das, der Kubus. Kubus, egal.
Mhm. In Cube.
Ja. Hau raus.
Ja. Sorry. Ja. Komm, habt ihr noch was oder wollen
wir? Nee, aber ich finde, was auch eine Filmreihe ist, die man im Kino
im Bus
gucken könnte,
definitiv,
wäre die James Bus, James Bond-Reihe.
James Bus.
Bus.
Das ist dann der neue James Bond vielleicht.
Ja.
Aber wir haben eine Sprachnachricht bekommen.
Ja, eine Sprache.
Oh, spannend.
Die würde ich mal gerne kurz abspielen.
Ich hätte einen Wunsch. Könnt ihr euch bitte zur endgültigen Rechteübernahme von James Bond durch Amazon äußern? Das war gestern ein absoluter Schock für mich, da ich niemals dachte, dass Familie Broccoli das tun würde. Es fühlt sich für mich als Hardcore-Bond-Fan an wie damals bei Disney und Star Wars. Hoffentlich wird es nicht genauso ein die Kuh melken, aber machen wir uns nichts vor. Es ist ein schwarzer Tag gewesen für jeden Bond-Fan und für jeden Filmhistoriker. Ernst Stavro Bezos hat zugeschlagen und das ist ein harter Schlag. Danke euch, liebe Grüße, Florian.
Ja, der Florian,
ein
danke.
Ein harter Schlag, ja.
Tatsächlich.
Was ist passiert? Also, eben, Amazon hat ja eh mal MGM.
Genau, übernommen. 2022 war das.
Das hat eh das schon mal gemacht.
Ja, das heißt, die weltweiten Vertriebsrechte lagen eh schon bei Amazon, allerdings eben nicht die kreativen Entscheidungen. Die musste man mit der Broccoli-Familie absprechen. Ja. Also insbesondere Barbara Broccoli, das ist die Tochter von Albert Broccoli, der einst mit dem Produzenten Harry Saltzman die Filmrechte an den Büchern von Ian Fleming gekauft hat und die Bond-Filme gemacht hat, quasi der Schöpfer des filmischen Bond-Universums. Genau, die Tochter Barbara Broccoli hat irgendwann übernommen mit dem Stiefbruder, genau, ist ja dann ihr Stiefbruder.
Michael G. Wilson.
Michael G. Wilson, genau, aber ist ja quasi auch so zur Hälfte in Broccoli.
It's family, ja.
Genau, und die treten jetzt allerdings zurück, machen die Bond-Filme nicht mehr. Die waren eigentlich immer die kreativen Schirmherren des Ganzen. Und ja, da gibt es so verschiedene Gerüchte und angeblich auch Wahrheiten. Angebliche Wahrheiten sind Gerüchte, aber es war wohl so, dass anscheinend Amazon genervt davon war, wie lange es gedauert hätte, einen neuen Bond zu finden nach Daniel Craig und einen neuen Bond zu machen, weil noch immer kein Drehbuch stand, noch immer keine Dreharbeiten angesetzt waren. Es gab sogar Gerüchte, dass der deutsche Regisseur Edward Berger von Im Westen nichts Neues und Konklave, dass der übernehmen sollte, der allerdings öffentlich gesagt hat, das stimmt nicht, das ist eine Lüge, bitte hört auf, das zu behaupten. Mhm. Wobei auch da sagen dann auch wieder viele, das hat gar nichts zu bedeuten. Und das hat wohl Amazon ziemlich genervt und es gab wohl relativ viel Streit hinter den Kulissen. Es gibt so das berühmte Zitat von Barbara Broccoli, sie soll die Amazon-Verantwortlichen Idioten genannt haben, was ich halt super spannend finde. Und insbesondere Barbara Broccoli war wohl sehr so auf Kriegsfuß mit Amazon. Und vor allem sei es da auch um das Politikum gegangen, dass Amazon wohl sehr auf einen kreativen Ansatz setzen wollte und zum Beispiel eventuell mal auch einen weiblichen Bond haben wollte, wogegen sich Barbara Broccoli klar positioniert hätte und gesagt hätte, Leute, lasst den Quatsch. Mhm. Jetzt ist es halt die Sache bei Amazon. Es ist halt, wie in der Sprachnachricht auch gehört, natürlich werden da kommen da so Erinnerungen auf.
Befürchtungen.
Ja.
George Lucas hat ja für 4 Milliarden Star Wars verkauft an Disney. Und Disney hat's halt wirklich, das muss man einfach mal ganz offen sagen, ziemlich verbockt mit Star Wars. Mhm. Natürlich gibt's Ausnahmen wie Andor und so weiter und so fort.
Oder so in jüngster Zeit, Amazon hat ja auch die Serie The Rings of Power gemacht, die ja auf Tolkiens Legendarium beruht.
Weißt du noch, wie viel Geld die da ausgegeben haben für?
Ja, es ist ja immer die 1 Milliarde im Raum.
Das ist übrigens so eine Sache, die hat mich bis heute immer so ein bisschen geärgert in unserem wir haben ja mal ein sehr kontroverses Video über über Joanne K. Rowling gemacht und was da hinter den Kulissen bei Harry Potter passiert. Und da habe ich irgendwann mal den Satz gedroppt, bei Rings of Power hat es doch auch geklappt. Direkte Top-Comment war aber, wie lächerlich eigentlich dieser Satz, da hat nichts geklappt. In Rings of Power. Mir ging es lediglich darum, dass es funktioniert hat, daraus eine Serie zu machen. Ob die gut oder schlecht ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber auf jeden Fall, gerade so ein Bond-Film braucht eigentlich meiner Meinung nach super viel Fingerspitzengefühl, ein genaues Know-how und so ein genaues Wissen um die Figur und was Bond eigentlich ausmacht, um diese Figur halt auch in der Moderne noch weiterhin umzusetzen, weil diese Figur halt existiert halt seit späte 50er, Anfang 60er, irgendwie sowas.
Sie haben ja auch mit Daniel Craig damals, man muss ja auch mal erstmal sagen, die Fanbase von James Bond ist ja auch hart.
Ja.
Also die nehmen ja auch Änderungen sehr kritisch auf. Und damals, als Daniel Craig kam, war so, oh, der ist ja blond und was trägt eine Anzüge und der trägt eine Schwimmweste beim Dreh. Das war eine Riesendiskussion damals. Aber man hat ja tatsächlich einen komplett neuen Ansatz gemacht. Es war ja so ein Reboot quasi. Mhm. Also Casino Royale ist ja quasi so James Bonds erster Einsatz als 007.
War ja viel düsterer als Pierce Brosnan.
Genau, und er kriegt halt richtig auf die Fresse.
Ja.
Und leidet halt richtig. Und man hat halt auch dieses
Verstirbt kurz.
Genau, ja. Also aus dem
der entwickelt letzten, sich ja auch so ein bisschen im Vergleich zu den anderen Bonds. Also das gab es bisher noch nie.
Und dieses übertriebene Werk. Also vorher gab es ja den Vanisher, dieses Auto, was so unsichtbar wird und so ganz furchtbar CGI. Da hat man, das war ein bisschen bodenständiger. Man hat ja schon so eine Moderne gewagt. Und es war nicht unkontrovers. Auch der letzte Film ist nicht unkontrovers aufgenommen worden. Aber man war ja auf einem guten Weg eigentlich. Also man schafft es ja schon, eine Figur, die aus den 60ern herauskommt, dennoch immer in die Moderne zu packen. Und jetzt mal sehen, weil man muss ja auch sagen, Amazon möchte natürlich Geld machen.
Klar.
Die haben für MGM 8,5 Milliarden US-Dollar bezahlt.
Mhm.
Aber es gibt halt Insider, die sagen, okay, MGM war nur 5 Milliarden wert ungefähr. Das heißt, neben den ganzen Sachen, die sie auch mit MGM dazu haben, muss jetzt irgendwas kommen, was Geld macht. Denn die Daniel Craig-Filme waren die erfolgreichsten Bonds.
Man muss aber auch dazu sagen, also klar, man kann viel eher von der Broccoli-Familie erwarten, dass sie wissen, was Bond ist und was Bond-Filme ausmacht, als jetzt dieser Konzern Amazon, der halt in der Vergangenheit mit Serien wie Rings of Power eh schon bewiesen hat, dass es vielleicht nicht so ganz drauf hat. Man kann natürlich allerdings auch dann dem entgegensetzen, dass auch die Broccolis gerne mal daneben gegriffen haben in der Geschichte von James Bond. Auch mit Daniel Craig, wenn man so an einen Quantum Trost zum Beispiel denkt. Die sind auch nicht immer so trittfest und trittsicher. Aber dennoch ist natürlich, geht bei allen Bond-Fans, geht aktuell die, also wirklich alle Alarmglocken an. Das wird jetzt ausgeschlachtet. Jetzt kommt Prequel-Serien zu allen möglichen Figuren, nach denen niemand gefragt hat. Bonds in verschiedenen Ausführungen, auch in welchen, in denen man das vielleicht nicht haben möchte. Auch so dieses Heiligtum, dass Bond immer von einem britischen Darsteller verkörpert wird. Auch das könnte aus dem Fenster rausgeworfen werden. Also die Angst ist da, dass diese Figur und dieses Franchise einfach nicht mehr respektiert wird und da auch eigentlich als heilig geltende Grenzen halt überschritten werden. Und ja, dass halt so eine Art Disneyfikation von James Bond passiert.
Aber nicht nur halt von der Fanbase, sondern auch vom Team. Also diese Leute, die an James Bond arbeiten, die arbeiten da teilweise so in der zweiten und dritten Generation mit. Also die ganzen Familien haben irgendwie da mitgearbeitet an den ganzen Bond-Filmen. Also es ist so eine Bond-Familie.
Ja.
Und da haben wohl auch, hat sich auch so ein paar Insider gemeldet, die haben gesagt, ja, wir befürchten halt auch, dass das jetzt komplett ausgeschlachtet wird, dass das jetzt weggeht von dem Kern, der Bond ausmacht.
Ja, vor allem Bond ist halt, Bond steht für Kino und große Filme. Und das wussten die Broccolis schon immer. Und die haben sich immer Zeit genommen, zumindest, um was Besonderes fürs Kino zu machen. Mhm. Und dann auch mal sowas wirklich Abgefahrenes zu bringen wie Skyfall und sowas, ne? Aber jetzt, wenn Bond jetzt wirklich so ein Streaming-Ding wird und da Prequel-Serien und so weiter zu erscheinen, die alle halt dann so in die Richtung der Star-Wars-Serien und so weiter gehen, falls es so kommt. Das ist ja wirklich ein Todesstoß fürs Franchise. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann so die ersten paar Filme vielleicht noch ein bisschen aus Neugier Interesse wecken. Aber wenn die dann nicht wirklich sitzen und reinhauen, dass dann eben genau dasselbe passiert wie bei Star Wars. Und Amazon hat schon mal vorgelegt, und ich wusste das nicht und kannte das nicht, Ende 2023 haben sie 007 Road to a Million rausgebracht, was ein Reality-Format war mit James Bond-Antlitz. Ja. Was für die Serie gesprochen hat, war Brian Cox, ne, bekannt aus Succession zum Beispiel. Der hat das gehostet und angeblich dann so eine gewisse Bond-Coolness reingebracht. Da müssen so Teams, also 9 Zweier-Teams müssen gegeneinander antreten in verschiedenen Wettbewerben und so weiter. Aber im Endeffekt, ich glaube, die Serie war so okay und vergessenswert, dass sich niemand drum gekümmert hat. Jetzt ist aber natürlich der Scheinwerfer komplett auf Amazon gerichtet und alle gucken jetzt darauf, okay, wie? Und ich glaube, niemand ist optimistisch. Niemand sagt, oh, gebt Amazon doch mal eine Chance, wartet doch erstmal ab, was da passiert. Oh, die Broccolis haben auch. Ich glaube, alle sind wirklich gerade nicht happy mit dieser Entscheidung.
Ja, also ich finde, was du gesagt hast, mit, dass sie sich halt Zeit genommen haben zwischen einzelnen Filmen, halt was auch vielleicht mal was Neues auszuprobieren. Das ist so ein Aspekt, der mich gerade so bei Star Wars und jetzt auch, es gibt ja so ganz viel, alles wird ja so franchisiert.
Franchisifiziert, ja.
Franchisifiziert. das ist ja nicht nur bei Star Wars, sondern auch bei Marvel, bei Dune, bei sowas, wo ich mir gedacht habe, das ist so ein übergroßes Werk. Ich will eigentlich mehr davon sehen, aber ich finde, eine Stärke ist es eigentlich, sich halt die Zeit zu nehmen, sowas Großes zu erschaffen. Ich meine, die Herr-der-Ringe-Filme wären nicht so legendär geworden, wenn sich nicht Peter Jackson 8 Jahre Zeit dafür genommen hätte. Und das andere ist auch Verknappung. Also ich finde, man freut sich viel mehr über, man würde sich jetzt viel mehr über einen neuen Star-Wars-Film oder jetzt einen neuen Bond-Film zum Beispiel oder Marvel-Film freuen, wenn das nur alle paar Jahre passiert und nicht so jedes halbe Jahr. Und dann kommt noch eine Serie und du kannst quasi ununterbrochen dein Franchise weiter angucken.
Ja. Damals, als Disney Star-Wars übernommen hat, und dann kam ja so die Sache, jedes Jahr kommt ein Star-Wars-Film. Ich weiß noch, ich war so, geil.
Ja, genau, das
und dann ging's halt
man denkt
los.
Sich immer erst so, geil.
Ja, und dann so, mega geil, ich will mehr von so weit. Es ist ja so groß, es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann kam es halt so, und die haben ja dann auch gesagt, oh, okay, wir machen das jetzt nicht mehr, wir gehen ab davon. Und jetzt haben sie ja letztens erst wieder gesagt, ja, doch, vielleicht jedes Jahr was Star-Wars-mäßiges. Und es ist so, nee, kein Bock. Und bei Bond wäre es halt jetzt, oh Gott, nee, bitte nicht.
Das Problem ist halt die Planlosigkeit. Also, das ist, es gibt ja jetzt, die News kam ja raus, dass Kathleen Kennedy wahrscheinlich Ende des Jahres zurücktritt. Die Chefin von Lucasfilm, die quasi das gesamte Star Wars-Universum seit dem Kauf irgendwie auch überwacht hat. Und die größte Kritik an ihr ist ja, ihr habt so viel Star Wars-Content irgendwie ins Leben gerufen, ohne dass da sich jemand hingesetzt hat, wie George Lucas oder wie jemand wie George Lucas. Und es gab mit Dave Filoni auch jemanden, der das hätte machen können.
Ja.
Der da irgendwie einen Plan hatte, wie die gesamte Geschichte ausgeht. Und ich habe jetzt heute Morgen wirklich einen Newsartikel gelesen mit einem Zitat von J.J. Abrams aus einem Interview, der gesagt hat, ich habe auf die harte Weise gelernt, wie wichtig es ist, mit einem Plan in ein Projekt zu gehen. Jetzt sag mal, willst du mich komplett verarschen?
Wow.
Wie kann man wirklich etwas so Epochales und so, also das wirklich Star Wars, das größte popkulturelle Ding, das es so gibt, oder eins der größten, wie kann man da so planlos reingehen? Wenn jetzt Amazon denselben Fehler macht mit Bond und da jetzt diese Serie startet und diesen Bond für Streaming und so weiter und so fort, das ist, also mir schwant da ganz Übles. Ich habe da sehr, sehr große Angst, was sie mit Bond machen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also klar, fair sein, allem eine Chance geben und ich werde es auch gucken und abwarten, aber also das ist, man geht da mit sehr, sehr viel Skepsis und Pessimismus rein.
Was würdet ihr über eine Kinderserie im Bond-Universum sagen?
Ja.
Es gibt eine.
Ja,
tatsächlich? Ja, aber aus den 90s. James Bond Jr. Ja, ich hab's tatsächlich auch geguckt, von 94, also 94 lief's in Deutschland.
Ja.
Es geht um den Neffen von James Bond, James Bond Jr., der ja auch so geheimagentmäßig unterwegs ist und viele Figuren haben so ihre Enkel und bla und Verwandten quasi so in wiederkehrenden Rollen da. Es war ein Spaß, aber ich glaube, heute wird das nicht mehr gut.
Bei all diesen Franchises, man muss ja nicht so tun, als wären sie vor der Übernahme irgendwie heilig und als hätten da nur gute Projekte existiert. Ja, es gab ja auch das Star Wars Holiday Special und die,
Ewok-Filme.
Ewok-Filme und sowas.
Gibt es auch Silverfinger?
Nein.
Aber
Der Scumlord.
Der Scumlord?
Der Scumlord ist der Anführer, terroristische Feindung, ja.
Ja, aber also das ist ja der springende Punkt. Also trotzdem, es gab ja in all diesen Franchises immer noch die Hauptfilme und die Hauptwerke, auf die du dich irgendwie alle paar Jahre gefreut hast, die groß waren.
Mhm. Und du konntest es halt gucken, ohne alles gesehen haben zu müssen. Also Star Wars, guckst die Filme, reicht. Jetzt musst du ja Star Wars gucken und die Serien. Marvel, guck die Filme und die Serien, sonst kommst du nicht mehr hinterher.
Ja.
Und das bei Bond, also ich weiß nicht, ob ich jetzt Bock auf so eine Bond-Serie habe, die so eine mehr oder weniger interessante Geschichte über mehrere Staffeln erzählt und sich wahrscheinlich noch verliert oder offen enden lässt und dann kommt ein Film. Nee, komm, also Bond ist für mich so, das war früher halt so geil, es ist ein paar Jahre vergangen, es kommt ein neuer Bond-Film, let's go.
Ja.
Bei den Craig-Filmen war das so, okay, die hängen irgendwie zusammen und bei den letzten Filmen war so, oh, wie war das nochmal? So ein bisschen wie bei Mission Impossible, wo man auch so denken muss, scheiße, wer denn jetzt die Figur nochmal und wie hängen die zusammen? Oh. Also wenn man da nicht so richtig viel Zeit rein investiert und dranbleibt, dann geht hier auch viel Unterhaltung einfach flöten. Und nehmen wir mal, also James Bond ist kein Franchise, wo ich sagen muss, das geht über Unterhaltung hinaus. Also da brauche ich keine großen philosophischen, weltverbessernden Dinge. Kann man einbauen, das haben sie ja versucht in Quantum Trost mit diesen, jetzt machen wir hier eine wahre Bedrohung mit Wasserknappheit.
Also ich glaube, Bond steckt sehr viel mehr Tiefe, ja, als man dem so gerne
anrechnet. Ja, aber ich muss jetzt nicht nochmal einen kompletten Rewatch machen, um zu wissen, ach scheiße, wie war es nochmal?
Da bin ich voll bei dir, ja. Ja, klar. Ja, ich habe da auch keinen Bock drauf. Also ein Bond-Film sollte auch für sich stehen.
Ja, ja, also genau. Könntest du jetzt hingehen, den 15. Bond anschauen, würde kein Problem sein.
Absolut,
ja,
genau. Absolut. Das ist halt sehr wichtig.
Hier und da passiert das halt auch bei den alten Bonds. Also der Eisenbeißer kommt ja zum Beispiel zweimal vor.
Ja, ja.
Aber du kannst es gucken, du hast keine Probleme damit.
Mhm. Ja, und das ist halt die Frage. Kann man diesem riesigen Konzern das zutrauen, dass man halt die Figur mit dem nötigen Fingerspitzengefühl behandelt? Und da sind halt viele Menschen, inklusive mir, sehr skeptisch.
Ich glaube, das wird schon scheitern anhand der großen Erwartungen, die an dieses Franchise gesetzt werden. Also da wird man ja denken, okay, werden sie jetzt berühmte Gegenspieler halt irgendwie mit einbauen? Das haben sie ja in den Filmen ja auch versucht, da mussten sie halt mit diversen Schauspielern, also da fehlt halt auch so eine Kontinuität. Und das ist so...
Vielleicht gibt es ja sowas wie bei Gotham. Wenn ihr bei Gotham angeschaut habt, die Serie startet ja mit der Ermordung von Martha und Thomas Wayne.
Ja.
Und dann erfährt man so im Laufe der Staffeln, dass so viele Leute das mitbekommen haben, dass zum Beispiel Selina Kyle das von Weitem geguckt hat. Ja. Vielleicht ist das ja dann bei der Bond-Serie ähnlich.
Boah, das
schon die ganzen Bösewichte, Goldfinger und Blofeld oder sowas auch schon da mitgemischt haben. Aber die haben sich damals noch nicht gekannt.
Ja, boah, nee, das finde ich so richtig nervig. Ey,
es gibt ja noch ein paar Leute, die sagen, ey, vielleicht öffnet sie ja jetzt doch die Tür, dass jemand wie, also es, Christopher Nolan hat ja schon immer gesagt, dass er mal gerne einen Bond machen würde. Mhm. Tarantino hat das mal gesagt. Und da gibt es halt Theorien jetzt, dass das dadurch jetzt dazu führen könnte, dass gleich die beiden irgendwie einen Bond machen. Oder dass auch jemand ein Fan-Favorite wie Idris Elba halt doch noch mal der Bond wird.
So einen alten Bond, das wäre jetzt auch das Ding, ne?
Ja, aber nichtsdestotrotz. Also ich bin Killian da auch
Murphy.
Killian Murphy, ich bin da jetzt aber trotzdem erstmal skeptisch. Ja.
Ich finde, was eigentlich auch mal wieder fehlt, ist ein richtig gutes Bond-Videospiel. Mhm. Sowas wie GoldenEye.
Für die N64?
Ja. Aber es ist unspielbar heute.
Es ist mittlerweile also so
ein Spiel. Es gab ein Remake von GoldenEye, aber das hat irgendwie, ich habe auch gerade keinen Spaß gemacht.
Ja. Wusstet ihr, dass der Multiplayer, dafür wurde ja das N64-Spiel berühmt, weil es halt so ein Multiplayer hat, dass das so innerhalb von einem Tag so als Notlösung irgendwie reinprogrammiert wurde und dann hat es halt komplett die Videospielwelt revolutioniert und
Cheater-Spiel mit Oddjob.
Stimmt. Weil der kleiner war?
Ja, weil du musstest nach unten ziehen.
Ja, stimmt. Ja, tolles Spiel, sehr retro. Wir sind gespannt und trinken in britischer Manier Tee und warten ab.
Silly Tee.
Let's do it.
Ja, kommen wir zu den Sachen, die auf die wir nicht lange warten müssen, denn die diese Woche in den Kinos angelaufen sind. Und wir starten mit einem Film, von dem ich keinen einzigen gesehen habe.
Was? Du hast keinen einzigen
nicht gesehen? Nicht mal
den ersten? Nee, irgendwie nicht.
Oh, crazy.
Vorbeigegangen. Könnt ihr mir den empfehlen?
Bridget Jones.
Ja.
Ich glaube, ich mochte den ersten, aber das ist so lange her, dass ich den geguckt habe. Ich wusste auch gar nicht, dass es noch einen dritten
gibt. Ich wusste es auch nicht.
Das ist doch jetzt der dritte, der rauskommt. Ist das schon der vierte?
Das ist der vierte. Es ist der vierte.
Der dritte kam
irgendwas mit Hochzeit?
Der dritte kam doch letztes Jahr oder so. Wir haben keine Ahnung. Wir haben jemanden im Team, der sich da besser auskennt.
Kurz, worum geht's? Bridget Jones ist jetzt in Anfang ihrer 50er und versucht, ein modernes Leben zu führen und Mutter zu sein.
Ja. Und Lenny hat diesen neuen Film gesehen.
Gesehen und hat eine Meinung.
Bridget Jones verrückt nach ihm. Wir haben ihn mal gefragt.
Ja, genau, wir haben ihn gefragt.
Bridget Jones verrückt nach ihm ist der vierte Teil der Bridget Jones-Reihe und es wirkt wie so ein Best-of von allen Bridget Jones-Filmen. Also es gibt tausende Anspielungen an die alten Teile und es tauchen auch wieder liebgewonnene Figuren auf. Also Hardcore-Bridget Jones-Fans, die werden hier wirklich richtig viel Freude dran haben. Und ich finde es auch schön, dass der Film diese ganz veralteten Themen mal so beiseite lässt und ein bisschen progressiver ist, ohne dabei aber den ganzen Bridget Jones Humor und Charme einbüßen zu müssen. Und der gesamte Cast ist auch wirklich fantastisch und macht Spaß. Ist aber auch okay bis gut, würde ich sagen.
Hat mich jetzt allerdings auch nicht überzeugt, den Film zu gucken.
Vielleicht auch nicht der beste Einstieg in die Reihe.
Wahrscheinlich nicht.
Ist nicht wie bei Star Wars.
Aber da gibt es ja noch einen anderen Film, bei dem das viel eher der Fall ist.
Ja.
Lasst uns streiten.
Okay.
Aus Argentinien kommt nämlich ein Horrorfilm, der dieses Jahr in den deutschen, der diese Woche sogar in den deutschen Kinos startet, nämlich When Evil Lurks. Ein übler Titel vom argentinischen Filmemacher Demian Rugner. So spricht man den Namen zumindest auf Deutsch aus. Der hat mit Terrified noch einen anderen großen Langfilm, den ich aber nicht gesehen habe. Und es spielt jetzt auch niemand mit, den man unbedingt kennt, normalerweise in diesem Film. Und es geht um einen Dämon, der in einer entlegenen Gegend einen Mann infiziert und damit wird quasi das Böse freigelassen und dieser Dämon infiziert dann immer wieder andere Personen und springt über von Person zu Person und
man erfährt auch während des Films, dass es so Regeln gibt im Umgang mit den Dämonen, dass man zum Beispiel kein elektrisches Licht einsetzen soll und keine Gewalt anwenden soll, weil es wird dann immer noch schlimmer.
Das ist 28 ist halt.
Ja.
Nein.
Doch, das eskaliert dann. Wegen der Gewalt.
Ich verstehe den Vergleich auch nicht, aber es ist halt, was diesen Film so besonders macht, er ist wirklich auch für hartgesottene Horrorfans narrativ hart und düster. Es ist bei weitem nicht der gorigste, blutigste Film, den ich je gesehen habe, aber was so die Themen angeht und die Wege, die dieser Film einschlägt, die sind schon extrem böse.
Dieser Film hat 0,0% Comic Relief.
Ja.
Es gibt wirklich keine positive irgendwas Positives, was es in diesem Film vorkommt.
Ist unangenehm.
Ja, ist unangenehm, vor allem in dem Moment, in dem du irgendwie Hunde siehst oder Kinder oder sowas und denkst, dieser Film würde da
Grenzen ziehen.
Du bist gewohnt, dass dann gerade solche liebenswürdigen Figuren eine gewisse Art Plot-Arme haben oder sowas. Dieser Film wirft das aus dem Fenster.
Argentinier denken sich nur so, not with us. No para.
Zumindest dieser eine, bevor es rassistisch wird.
Bien, Jonas. Bien.
Bien. Zumindest dieser eine Argentinier dachte sich, da scheiße ich jetzt drauf und wir hauen wirklich rein. Und gerade deswegen finde ich, dass gerade für so wirklich eingesessene Horrorfans, der Film hat schon viel zu bieten und der ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben wegen dieser Härte, wegen dieser Düsternis, weil mich diese Regeln sehr fasziniert haben. Ich bin aber bei dir, Marius, dass der Film auch nicht perfekt ist.
Ich fand halt, alles, was du gesagt hast, das kann ich unterschreiben. Ich war aber am Ende halt so ein bisschen unbefriedigt, so generell von was möchte er, also was ist das größere Ding, was er erzählen möchte. Ja. Jetzt nicht irgendwie irgendwas Philosophisches, sonst irgendwas, sondern halt so in die Richtung, okay, das Ende hat mich nicht so mitgenommen, dass ich da befriedigt aus diesem Film rausgegangen wäre.
Ich finde, das war halt so Horror zum Selbstzweck. Also
ja.
Es gibt keine tiefere Message, das ist einfach nur reine Atmosphäre.
Ja. Das finde ich aber eben auch überhaupt nicht schlimm. Und genau das fand ich sogar so ein bisschen erfrischend an diesem Film. Mich hat viel mehr gestört, dass es wirklich einige Momente gibt, in denen mich diese dummen, unbelehrbaren Figuren frustriert haben, die halt diese Regeln wirklich lernen und genau auch, ne, quasi in die Welt, ohne jetzt was zu spoilern, in die Welt hinaustreten, um diese Regeln zu lernen und sie zu befolgen, aber die dann bei der ersten Gelegenheit grundlos aus dem Fenster werfen und sich wirklich dumm verhalten. Das war dann doch eben so ein Horrorklischee, das mich zu sehr aus dem Film rausgeschmissen hat, mir die Immersion kaputt gemacht hat. Ich finde aber, er macht das wett mit dieser extrem starken, mit diesen starken, wirklich üblen Szenen.
Ja. Und was da so auch für eine Mythologie innerhalb des Films
geworden
wird. Das ist jetzt auch nicht so ausgetüftelt wie in anderen Filmen, aber es ist trotzdem super interessant, dass es zum Beispiel dann auch diese Cleaner gibt, die dann so Dämonen beseitigen sollen, wie das dann funktioniert.
Genau. Und ich finde deswegen nichtsdestotrotz, also niemand soll da reingehen und sagen, oh, hier, die Jungs von Cinema Strikes Back haben gesagt, das ist ein Horrormeisterwerk. Das sagen wir explizit bewusst nicht.
Ja.
Dennoch finde ich, dass dieser Film ein Geheimtipp ist und dass man diese Düsternis und diese Brutalität, falls man darauf steht, und ich stehe drauf, dass man das sich schon mal auch reinziehen kann. Ein Film, der wirklich keine Grenzen kennt und immer eher einen Gang hochschaltet, als auf die Bremse zu treten.
Und ich glaube auch gerade der Film, ist es halt geil, dass dieser Film im Kino startet.
Ja.
Denn ich glaube, im Kino, was wir halt eben auch schon besprochen haben, entfaltet der eine andere Gewalt, im wahrsten Sinne des Wortes, als jetzt zu Hause auf einem kleineren Bildschirm.
Ja.
Also wenn du den auf dem Laptop guckst, glaube ich, verliert der alles.
Ja.
Habt ihr beide den beim Fantasy Filmfest gesehen?
Ja.
Okay. Ja, ich habe den ja gestern zu Hause auf dem Bildschirm gesehen.
So, Screener.
Auf dem Handy. Aber vertikal.
Cool.
Na, du hattest einen Screener.
Ja.
Und konntest den so nachholen. Danke nochmal dafür, dass wir die Möglichkeit bekommen, auch solche tollen, sehenswerten Filme auch nochmal zu gucken.
Ja.
Er ist wirklich nichts für Zartbeseitete.
Ich weiß gar nicht, wie ist er ab 18?
Der ist ab 20.
Der ist ab 30. Aber das sollte man wissen und auch vor allem auch noch eine Warnung an, wie gesagt, dieser Film macht auch vor Haustieren und auch wehrlosen Menschen und so weiter, wie Kindern, auch gar keinen Halt. Also auch gerade frisch gebackene Eltern und sowas. Vielleicht nicht der Film, den man sich antun sollte.
Ja, aber vor allem, es gibt auch diese eine Szene, die hatten wir auch gestern, da muss ich sozusagen sagen, macht ihr es gerade wirklich?
Ja.
Ich sag mal, die Snack-Szene.
Ja, es ist, bei mir war das
Marius.
Ja. Ich vergleiche das mal, ich glaube, im selben Jahr hatte ich zum Beispiel auch The Sadness gesehen, der einfach extrem blutig und sehr, sehr gory ist. Aber das ist halt, man weiß halt, worauf man sich einlässt bei The Sadness und es war nichts dabei, was mich irgendwie dann so.
Nicht? Der ist so übertrieben, dass man zwischendurch auch wieder lachen muss, weil das halt wirklich so over the top ist.
Ja, bei When Evil Lurks saß ich aber wirklich da und war baff und saß da mit offenem Mund, aber hat er nicht gemacht.
Ich fand bei The Sadness nicht dieses übermäßigen Einsatz von Blut das Krasse. Was mich da geschockt hat, waren halt eher so diese sozialen Interaktionen. Also wieder mal so die menschliche Grausamkeit. Eher als jetzt diese bestialischen Sachen. Also das hat mich jetzt nicht so geschockt.
Ja.
Da waren eher so andere Sachen.
Weil wir es auch schon auch ein The Sadness, der halt auch so als extrem gory und blutig geht, auch der zeigt nicht immer alles und
nee, der
schneidet sehr oft weg, schwenkt weg.
Wo man schon andere Filme gesehen hat, die eher draufhalten.
Ich finde, When Evil Lurks halt wirklich narrativ und das, was irgendwie im Kopf passiert, halt deutlich düsterer. Aber wie gesagt, ich war auch in einigen Momenten dann doch auch sehr frustriert mit der Handlungsentwicklung. Und gerade das Ende, ohne was zu spoilern, ich bin da rausgegangen und war da nicht so hundertprozentig begeistert. Mhm. Aber ich finde, er macht das halt mit dieser Haltung, die dieser Film hat, extrem wett. Wenn man sich denn darauf einlassen kann und dann nicht irgendwie von Anfang an sagt, ah, das ist nichts für mich. Das ist aber auch völlig legitim zu sagen, nee, komm, diese Art von Horror, das brauche ich nicht. Es ist aber wirklich nicht dieser 0815 Blumhouse-Horror,
den man eventuell. Jumpscares, keine Ahnung.
Ja. Der Look war ja auch interessant. Also. Ja. Und das argentinischer Film, also sieht man jetzt auch nicht so häufig in unseren Gefilden, deswegen.
Ja.
Blick wert,
definitiv. Von mir persönlich gibt es für alle Horrorfans da durchaus eine Sehempfehlung.
Also, gerade, falls im Kino läuft.
Eine Sehempfehlung gab es auch von Lenny für den Film Like a Complete Unknown, allerdings in Klammern. Das ist übrigens, der Film heißt auch in den USA im Original A Complete Unknown. Irgendein Dulli. Nein, sorry. So hart meine ich das nicht. Aber irgendjemand in Deutschland dachte sich, A Complete Unknown ist kein guter Titel. Wir machen daraus Like A Complete das Unknown.
Klassischer TKKG-Hörer.
Mein Schulenglisch sagt, da muss noch ein Like davor.
Ja. Wir haben den Film nicht gesehen. Lenny hat ihn gesehen. Dieses Bob Dylan-Biopic. Mhm. Es ist erneut ein Musik-Biopic. Lenny hat, glaube ich, gesagt, es ist das mindestens dritte dieses Jahr, weil ja auch hier Maria mit Angelina Jolie rauskam.
Colors, ja.
Und
was kam noch?
Ein Film.
Nee, der kurz vor Ende letzten Jahres kam der Amy Winehouse-Film, ja. Dann kam der Milli Vanilli-Film.
Ja, der deutsche, genau.
Letztes Jahr kam auch Bob Marley.
Stimmt, Bob Marley kommt noch und dieses Jahr kommt, glaube ich, auch noch was. Der Michael Jackson-Film kommt dieses Jahr noch.
Es kommt noch ein vierfacher Beatles-Film raus, in vier
verschiedenen. Stimmt, aus den vier Perspektiven.
Ah, Leute, ich habe es gerade nachgeguckt. Better Man, Robbie Williams, den habe ich vergessen.
Stimmt, der Affenfilm. Ja.
Aber was man auch nicht vergessen darf, Kneecap ist auch dieses Jahr erschienen, dieses irische Biopic über die Hip-Hop-Crew, der extrem sehenswert ist. Da
müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist ein richtig geiles Biopic,
ja.
Was auch nicht so die gewöhnlichen Wege geht.
Genau. Aber Lenny hat eine ganze Kritik zu Like a Complete Unknown gemacht und sich darüber beschwert, dass obwohl dieser Film von James Mangold ja eigentlich mal wieder was anderes sein möchte, aber dann leider doch wieder so eine Bohemian Rhapsody.
Was mich reizen würde, ist halt, Edward Norton spielt mit.
Ja.
Ich finde, den sieht man jetzt nicht so häufig.
Und der macht auch Musik im Film und ist auch seine Originalstimme.
Stimmt, der war so sehr begeistert dabei, bei der Sache sein, habe ich gehört.
Hat Banjo spielen gelernt. Und wenn man Bob Dylan-Fan ist, schaut euch die Kritik von Lenny an. Ja, der hat genau also er war nicht begeistert von dem Film, obwohl er sehr großer Bob Dylan-Fan ist, aber er war auch nicht, hat auch nicht davon abgeraten.
Und selbst wenn er euch nicht interessiert, guckt das Video trotzdem, weil Lenny hat sich in dem Video als Bob Dylan verkleidet.
Und es sieht fantastisch aus.
Hat sich Bob Dylan als Lenny verkleidet?
Eine gute Frage.
Und ich will auch nur mal sagen, ich glaube, das könnte die stärkste Woche von Cinema Strikes Back sein, die wir je hatten. Jetzt zieht euch das mal ganz kurz rein. Am Dienstag kam diese Kritik von Lenny, die extrem stark ist, wo er aussieht wie Bob Dylan. Gestern kam ein Video von Xenia, das ich persönlich extrem stark finde, in dem sie an einem Whiteboard die Problematik von Emilia Peresma erläutert und ein sehr, sehr starkes Skript dazu geschrieben hat. Dieser Podcast hier ist Gold. Ne?
Platin.
Kriegt man die beste Unterhaltung.
Das hätte schon gereicht.
Das hätte schon gereicht. Wenn es gut geht, wenn es klappt mit dem Schnitt, kommt morgen unser Video mit den Ronnies.
Die Ronnies.
Die Ronnies für unsere Preisverleihung für die okaysten Filme des vergangenen Jahres. Und wenn es gut geht, kommt dann nächste Woche Dienstag, aber wir schaffen Dienstag wahrscheinlich eher so Mittwoch, Donnerstag, kommt für eine Handvoll Donuts in dieser speziellen Familienduell-Edition ein Video, in das ich so viel Leidenschaft, Herzblut und Arbeit reingesteckt habe.
Und Geheimniskrämerei.
Ja.
Das war ja ganz schlimm hier.
Das war eine richtige Leidensgeschichte.
Die Spekulation
war. Ich will es nicht verraten, aber ich muss es geheim halten.
Ja, aber wenn man so von Dienstag bis Dienstag denkt, vielleicht ist es die stärkste Woche Cinema Strikes Back, die wir je hatten. Lege ich mich fest. Also so persönlich, so von innen heraus betrachtet, klar bin ich ein bisschen betriebsblind und so, aber ich finde, wir hatten auf jeden Fall selten so eine starke
Woche. Das hat auch sehr viel Vorbereitungszeit gekostet.
Ja, ganz großen lieben Gruß raus an Patrick, der das Ganze geschnitten hat und wirklich
und immer noch schneidet, jetzt in diesem Moment.
Schnippschnapp.
Und da auch wirklich immer wieder zauberhafte Arbeit leistet. Ihr kennt ihn aus der letzten Folge für eine Handvoll Donuts. in dem er gerockt hat. Von daher.
Die Geheimwaffe. Haben wir uns alle nass gemacht.
Die Geheimwaffe von CSB.
Ja, genau. Ja, folgt uns gerne auf Spotify, gebt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen, je nachdem, wo ihr gerade den Podcast hört. Diesen Honig in eurem Ohr.
Und wenn ihr das nicht macht, seid ihr TKKG-Hörer.
Ja, so
nämlich. Schreibt uns gerne mal bei Spotify zum Beispiel gerne in die Kommentare, was ihr über diese James-Bond-Übernahme von Amazon MGM denkt.
Genau. Und bitte, TKKG-Fans, lasst euren Frust jetzt nicht an Jonas aus.
Ja.
Ich sehe Jonas nächste Woche schon irgendwie verprügelt auf offener Straße.
Von Tim.
Von TKKG, TKKG-Fanclub.
Ich will noch eine Sache sagen, um jemanden zu triggern. Und zwar ist Star Trek Star Wars für Dumme.
Oh
Gott. Also, richtig.
Also, das mit TKKG kaufe ich dir ja noch ab. Das wäre ja einfach nur noch.
Das ist reine Provokation.
Ja, ja, ja. Okay, cool.
Ja, ja. Pi ist genau 3. Für alle Simpsons-Fans da draußen. Ja, bis nächste Woche Freitag.
Ciao, tschüss.
Für eine Handvoll Donuts.
Okay, tschüss.
Macht es.
Immer.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Redaktion Marius Stolz, Hosts der Folge Marius Stolz, Jonas Ressel, Alper Turfan. Aufnahme und Schnitt Rosa Husemann.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Es ist der spannendste Monat des Jahres. Die Bundestagswahl steht an.
Ob Steuern oder Migration, Außenpolitik oder Klima, bei uns geht es nicht nur um Wahlprogramme, sondern wir sprechen mit den Spitzenpolitikern und Politikerinnen über ihre konkreten Visionen.
Wie wollen zum Beispiel Olaf Scholz, Robert Habeck oder Friedrich Merz Deutschland verändern? Was ist die eine entscheidende Maßnahme, die sie sofort umsetzen würden, um unser Land nach vorne zu bringen?
Bei absoluter Mehrheit geht es darum, was Politikerinnen und Politiker tun würden, wenn sie keine Kompromisse eingehen müssten. Keine leeren Phrasen, sondern echte Ideen.
Ich bin Viktoria Reichelt.
Und ich bin Jan Schippmann.
Jede Woche Dienstag klären wir, was die da oben mit Deutschland vorhaben.
Überall da, wo es Podcasts gibt. Wir gehen rein.
Das war ein Podcast von Funk.